Hey, herzlich willkommen, neue Ausgabe von Gstättentime. Wie bitte? Gstättentime? Oh mein Gott, wie geht das denn? Es geht wieder weiter. Fick die Henne! Tatsächlich, wir haben wieder eine Ausgabe Gstättentime am Start. Ich habe jetzt den kompletten August einfach mal frei gemacht, ja. Und war trotzdem baff, wie viele Leute sich die alten Folgen nochmal angehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke, dass ihr so lange gewartet habt. Das ist wirklich, das war fantastisch, weil ich hatte wirklich viel zu tun. Aber es sollte eigentlich keine Ausrede sein. Jetzt aber geht's weiter. Und meine Freunde, ich muss gleich zu Beginn, möchte ich euch eine Frage stellen, bevor ich zu unserem Gast komme, den wir heute hier im Podcast haben. Muss ich euch nochmal fragen, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Roberto Blanco immer ein wunderbarer Neger war? Leute, in was für einem Land leben wir? Was passiert? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe das irgendwie nur am nächsten Tag irgendwie in der Zeitung mit. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie sich vorm öffentlich-rechtlichen Fernsehen drücken. Ich erkläre kurz, was die Situation ist. Und zwar wurde bei Hart aber fair, hat der bayerische Innenfuzzi-Minister, oder ich weiß nicht, wer genau das war, gesagt, ging halt wieder um, keine Ahnung, wahrscheinlich ging es wieder um Flüchtlinge oder irgendwie Rassismus, irgendein Thema, in dem sich alte weiße Männer sich irgendwie wieder richtig und toll fühlen konnten. Und dann wurde da halt diskutiert und dann hat da ein Politiker gesagt, der Innenminister von Bayern hat dann gesagt, so, hey Freunde, hör zu, der Roberto Blanco war auch immer ein wunderbarer Neger, stellt euch alle nicht so an. Wir Deutschen, wir mögen Menschen, obwohl sie schwarz sind. Ja, das war quasi die Quintessenz. Ich glaube ja, er wollte einfach lustig sein. Ich glaube, er dachte einfach so, weißt du was, als Politiker tauge ich nichts, aber als Komiker habe ich eine große Zukunft, ich sag einfach mal Neger. Da sitzt ein Typ, der den politischen Betrieb jetzt doch schon seit 2 Tagen kennt, sitzt in einer Talkshow, hat diesen Satz im Kopf und denkt sich, oh, das ist ein guter Satz. Damit nehme ich die Herzen aller im Sturm. Warum beginne ich mit diesem Wort? Warum beginne ich mit diesem furchtbaren Satz? Weil, Oh Gott, das ist die schlimmste Überleitung aller Zeiten. Oh Gott, nein, ich werde diese Überleitung nicht machen. Ich werde jetzt nicht auf meinen Gast heute kommen. Das werde ich euch nicht antun. Nein, das ist furchtbar. Mein Gast heute ist einer meiner liebsten Freunde und einer der Kollegen, die ich wirklich am meisten respektiere, wobei fast eigentlich alle Leute, die ich hier in den Podcast einlade, sind mir nah am Herzen und respektiere ich sehr. Marius Jung ist heute hier zu Gast. Marius Jung ist also wirklich einer der Menschen, die am längsten im Comedy-Business unterwegs sind. Den habt ihr vielleicht schon mal bei Nightwash gesehen. In dem ein oder anderen Kabarettformat im WDR, also zum Beispiel bei Stratmanns, äußert er ab und zu seine Weisheiten und hier und da ist er auch nochmal unterwegs und vor allem dürftet ihr ihn aber mittlerweile kennen, weil er ein Buch geschrieben hat. Wie das Buch heißt, werde ich jetzt nicht sagen, weil da ist das Wort Neger drin und das Wort Neger habe ich jetzt schon in diesen 3,5 Minuten, die diese Anmoderation geht, schon viel zu oft gesagt. Neger. Und deswegen wir haben eine sehr interessante Unterhaltung geführt. Es ging fast 90 Minuten. Es ging um Rassismus, ganz klar. Es ging um Alltagsrassismus. Es ging um Comedy, selbstverständlich. Es ging um Life in general und um viele andere Dinge. Ein hochinteressantes Gespräch, das durchaus witzig ist. Aber ihr kennt mich, es wird bei mir auch manchmal ein bisschen ernst, bisschen hintergründig, ja, und deswegen ein sehr interessantes Gespräch. Wie gesagt, am besten könnt ihr die Folgen hören, wenn ihr auf einer langen Autofahrt seid oder am besten in einem Koma und ihr denkt, oh, ich habe mir jetzt ein Koma zurechtgelegt, in das ich jetzt ungefähr 3 Stunden fallen werde, dann sind meine Folgen perfekt dafür. Und dann am Montag gibt's dann die nächste Solo-Folge. Also, es geht jetzt wieder weiter mit Gstättentime. Schön, dass wir uns alle kennen. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß mit Marius Jung. Dann nehmen wir auf. So, wir laufen. Jetzt hat man eine längere Pause. Jetzt geht's weiter und wir fangen auch gleich mit einem Gast an. Marius Jung ist zu Gast.
Hallo. Hallo, Maxi. Ich freue mich sehr. Der Sommer ist vorbei. Und
ja, der 1. September. 2. September ist heute.
2. September ist heute.
Richtig. Der Tag, nachdem im Fernsehen gesagt wurde, Roberto Blanco ist ein wunderbarer Neger.
Nee, besser ist ja noch, die Formulierung war ein wunderbarer.
War
ein wunderbarer Neger. Was ich toll finde, aber ich möchte auch an dieser Stelle alle Zuhörer wirklich beruhigen, Roberto Blanco lebt. Ich weiß nicht, ob er wohl auf ist, aber
ja, das, es gibt ihn noch.
Es gibt ihn noch und er lebt, ja.
Und ich bin auch gespannt, was er dazu der Äußerung sagt, will er zu Hause sitzen und denken, ein bisschen Spaß muss sein, oder?
Ich habe gestern tatsächlich gehört, er habe dazu gesagt, dass Herr Hamann ja wunderbar dazu gesagt hätte. Also für ihn hat sich das wohl aufgehoben, die beiden Worte. Ich finde, die Wortkombination hat unfassbar das positiv besetzte wunderbar mit dem doch
schwierig.
Schwierigen Neger, das, ich sag mal, eine rassistische Tendenz hat. Und diese Kombination ist schon wirklich, sucht seinesgleichen, aber das passt für mich so zu diesem Hemdsärmeligen, was die bayerischen Politiker heute so gern haben.
Ja.
So, das ist an der Theke, sagt man das schon mal, und der bayerische Politiker hat auch im Fernsehen.
Jetzt sind wir ein bisschen tatsächlich nach vorne geschossen und so weiter. Ich muss auch noch erklären, wer du bist. Marius Jung ist einer der am längsten amtierendsten Kabarettisten, Comedians in diesem Land eigentlich, oder? Also ich kenne keinen, der länger dabei ist wie du.
Doch, kenne ich tatsächlich auch.
Ja, du kennst sie, aber ja. Ich habe jetzt nicht so den, ich habe jetzt nicht so die Timeline in den Kopf. Bist du länger dabei als Knacki?
Ich glaube, Knacki ist sogar noch länger als ich dabei, also das war lange vorm Krieg.
Sag mal eine Zahl. Wie lange? 30
also ich,
Jahre?
Bei mir sind es fast 30 Jahre.
What the fuck, Alter, das ist halt, ich komme mir immer so vor wie ein Baby, wenn ich mit einem von euch irgendwie im Raum sitze, so. Ich mit meinen 6 Jahren jetzt auf der Bühne. Du hast auch eine Wandlung durchgemacht, ne? Die ersten Nightwash-Auftritte, die ich von dir gesehen habe, als ich noch in Bayern war und regelmäßig Neger gesagt habe, war, als ich dich gesehen habe bei Nightwash im WDR, das Lied Schau einfach nicht hin war das.
Ja.
Wo du das gesungen hast, auch heute noch auf YouTube, dieses Internet und so. Und was man bei dir immer gesehen hat, finde ich, wo du mir immer in Erinnerung geblieben bist, ist so, dass in deinen Nummern immer so eine leichte Meta-Ebene dahinter ist. Also wo, klar, es gibt die Gags, aber dahinter sagst du, was ja, schau einfach nicht hin, ist ja, tu dir doch das Leid in der Welt nicht an, ist doch egal, jetzt übertreibe ich mal, was für Leid in der Welt passiert, hier ist doch alles schön, guck doch einfach nicht hin. Ja, und so hast du dich halt jetzt entwickelt und in der Zeit, wo wir einen besseren Kontakt aufgebaut haben, bist du jetzt tatsächlich sehr so ins Gesellschaftspolitische eingestiegen, ja, stör dich nicht, das sind meine Katzen hier, die laufen hier immer so rum, alles gut, und bist jetzt tatsächlich einer der ersten Ansprechpartner für Rassismus und Diskriminierung in der deutschsprachigen Unterhaltung. Wie kam es dazu?
Ansprechpartner für Rassismus ist natürlich auch schön. Ich mache viel Rassismusberatung. Wie kam das dazu? Tatsächlich war es so, dass vor einigen Jahren habe ich in Hamburg gespielt und da kam Oliver Domzalski vom Carlsen Verlag zu mir und hat gesagt, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben zum Thema Umgang mit Schwarzen in Deutschland? Und die Idee fand ich toll. Und ich habe gesagt, ja klar, habe ich Lust zu. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, also machen wir mal. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann fertig hatte und dann kam es auf den Markt. Dass
mein Kater rastet
also was,
komplett
jetzt,
aus.
Das hört man vielleicht auch hier im Hintergrund, sind mehrere Tiger.
Ja.
Ja.
Und die jetzt gerade anfangen müssen zu spielen, natürlich.
Es sind keine lebenden Tiere, die hier durch die Gegend werfen.
Nein, alles Stoffmäuse. Hat da mehrere Jahre gedauert, das Buch zu schreiben?
Es hat mehrere Jahre gedauert, das Buch zu schreiben und dann kam eben Singen können die alle auf den Markt mit dem schönen Untertitel Handbuch für Negerfreunde.
Mhm.
Und das hat dann, also der Untertitel hat also wahnsinnig viel gemacht, weil tatsächlich war es erstmal so, dass sich niemand für das Buch interessiert hat, genau gesagt, die Leute es gar nicht verkaufen wollten. Es wurde 6000 Buchhandlungen angeboten, 175 haben es genommen.
Nein!
Ja.
Weil in der Titel, weil da das Wort
das war die Begründung, war, ja. Da steht ja Neger drauf, können wir nicht verkaufen.
Ja. Wobei, nach Sarrazin dürfte doch da ein Markt für sein, hätte man eigentlich denken können. Ja,
das ist aber wirklich das Spannende daran, weil Sarrazin stand natürlich in den ganzen Buchhandlungen und Sarrazins Bücher sind absolut politisch korrekt formuliert. Das heißt, das Wort Neger wird man da nicht finden. Gut, das ist hochrassistisch, bisschen Verlust ist immer, aber das fand ich ja eben so interessant, weil das ist ja genau das, was in meinem Buch immer wieder vorkommt. Das ist eine meiner Hauptthesen, dass politisch korrekte Formulierungen ja nicht vor schlechter innerer Haltung schützt. Das heißt, auch ein Rassist kann sich politisch korrekt ausdrücken. Also ist es viel, finde ich, viel wichtiger, dass man jemand hat, der Respekt vor einem hat, als jemand, der sich ganz toll ausdrückt und aber eigentlich auch ein Arsch ist.
Da gibt es eine tolle Geschichte von Bill Burr, amerikanischer Comedian, der das mal gesagt hat, das Problem am Political Correctness, es ist ja gut gemeint. Es ist gut gemeint, dass man zwischen den verschiedenen Kulturen und verschiedenen Herkünften ein respektvolles Klima schafft. Das Problem ist, was die Nebenwirkung von Political Correctness ist so ein bisschen, dass es dem echten Rassisten quasi so eine Landkarte gibt, wie er seine furchtbaren Ansichten formulieren kann, ohne dass er von irgendjemand angegriffen wird. Also das sehr gut verklausulieren kann hinter irgendwelchen Scheinbegriffen, die irgendwie Offenheit simulieren, sage ich jetzt mal, und dadurch nicht angegangen werden kann. Wo siehst du das denn?
Naja, diese jetzt Sarrazin ist wirklich ein wunderbares Beispiel tatsächlich dafür, weil es ist nun wirklich ein ganz furchtbarer rassistischer Typ, der aber einen sehr guten Lektor hat, der seine Bücher halt absolut reinigt von irgendwelchen bösen Begriffen. Mm. Und dadurch kann er seinen Gesinnungsmüll in die Menschen schütten. Und auch die Leute, die es lesen, können ja völlig ruhigen Gewissens, können sie es ja lesen, steht ja nichts Böses drin von Worten her. Und da an diesen Dingen merke ich einfach, dass da funktioniert im System was nicht. Also es funktioniert nicht, dass ich den Leuten sage, du darfst das nicht, du darfst das und du darfst das nicht sagen. Tabuisierung ist meiner Ansicht nach eh eine blödsinnige Vorgehensweise, weil das ja nur bedeutet, dass man eher über ein Thema gar nicht spricht. Und das in Summe führt einfach dazu, dass also Menschen, die eigentlich geschützt werden sollen, eigentlich nur mehr ausgegrenzt werden.
Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, zum Beispiel als ich irgendwie auf dem bayerischen Dorf groß geworden bin oder so, da war das Wort Neger tatsächlich, das ist umgangssprachlich, war das halt wirklich einfach so drin. Ne? Also du denkst auch nicht wirklich darüber nach, was für eine Auswirkung das haben kann. Wenn du damit einfach auf normaler Ebene konfrontiert wirst, nimmst du das halt auch einfach an. Ist so jemand dann sofort ein Rassist oder?
Ja, wir müssen ja mal eines ganz klar sehen, dass das Wort Neger war lange Zeit auch völlig normal, weil Rassismus oder unterschwelliger Rassismus auch völlig normal war. So, mhm. Das war halt Mainstream. Das ist wie Leute, die sich aufregen, dass Luther Antisemit war. Antisemitismus war absolut Mainstream in dieser Zeit und deswegen darf einen das nicht verwundern. Kann man vielleicht dann sagen, okay, ich möchte den Reformationstag jetzt nicht mehr feiern oder man möchte nicht mehr Protestant sein, aber realistisch es einzuschätzen, das ist, ob das in Büchern kam, es sehr viel vor, aus Kinderbüchern wurde es ja gestrichen.
Genau.
Das ist einfach, man muss immer den historischen Zusammenhang auch sehen. Und wenn ich jetzt auf dem Dorf in Bayern in den 70er Jahren, wenn da mal ein Neger war, dann war das ja schon viel. Mhm. Und solche Gespräche hatte ich auch schon. Also ich habe in München gespielt und dann sagte eine Frau, ja, aber bei uns im Dorf, der Neger, den mochten alle so gern.
Ja, ja,
das
ja.
Das war,
ja.
Also sie wollte mir klar machen, wie positiv das besetzt ist bei ihr. Mhm. Wobei ich das immer inzwischen ganz gut erklären kann. Weil es sind oft Frauen, die zu mir kommen und sagen, ja, aber wieso? Ich meine das doch nicht so. Und dann sage ich immer ganz gerne, okay, das Wort Neger ist einfach vergiftet, der vergiftete Apfel. Ich meine, das von einfach von Weißen für Schwarze, die als Sklaven gehalten wurden, wurde dieser Begriff überhaupt entworfen.
Neger? Ich meine, es ist ja nicht die 1:1 Übersetzung von Nigger, oder? Oder ist
nee,
es das?
Negro.
Negro
ist Neger. So, Nigger ist tatsächlich aus Negro entstanden. Mhm. Das heißt, hier ist jemand hingegangen und hat ein Wort, das er eine Menschengruppe bezeichnet hat, nochmal überspitzt, damit es wirklich ein Schimpfwort wird. So, das war um nochmal jemanden nochmal ein bisschen runterzusetzen. Mhm. So, und heute ist es ja im Slang, bei Hip-Hopern ist es ja völlig normal. Das ist ja wie bei uns das Opfer so ein bisschen. Ne? Ey, Opfer. So. Aber was ich hier interessant finde, wenn ich dann zu Frauen sage ich dann immer gerne, wenn sie sagen, ja, wieso soll ich denn das nicht sagen? Ich meine das ist ja nicht böse. Dann sage ich, gut, wenn wir jetzt uns ein bisschen besser kennen, dann könnte ich sie ja dann auch mal Schlampe nennen, nicht? Weil ich meine das ja nicht so. Und das verstehen die Leute dann meistens, weil die Frauen sagen, wieso, das geht überhaupt nicht, das ist ja eine Frechheit. Ich sage, ja, sehen Sie, danke fürs Gespräch. Dann einfach auch nicht mehr Neger sagen. So, und das ist so ein bisschen das Ding. Also ich will das nicht tabuisieren, ich will es auch nicht aus einer Historie streichen, das ist Unsinn. Ja, wir wollen ja nicht George Orwell leben, nicht? Und die Vergangenheit an die Gegenwart anpassen, das ist ja totaler Blödsinn. So, das haben die Sowjets ja gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob die das bekannt ist. Das ist, finde ich ja nach wie vor, also das hört sich an wie aus einem Film eher, weil bei den Sowjets war es ja tatsächlich so, dass Funktionäre, die in Ungnade fielen, die wurden aus Fotos sogar rausgemerzt. Sie wurden jetzt nicht nur aus dem Kader rausgeschmissen.
Also die existieren gar nicht. Die haben
Bücher, wo die drin waren, die wurden neu gedruckt und so weiter. Also die wurden wirklich aus der Geschichte gemerzt.
Jetzt pass auf, das war doch in der Geschichte die komplette Verleumdung. Also die komplette, das war doch auch ich glaube im alten Rom oder so hat man das ja auch gemacht oder so. Ich weiß jetzt nicht, Rom kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle, aber es ist schon so, dass vergangene Kulturen das schon so gemacht haben, dass sie, wenn du eine Straftat begangen hast, Mord oder irgendwie sowas, dass sie dich dann komplett aus der Geschichte der Gesellschaft gelöscht haben.
Ja, was natürlich damals, sag ich es mal, ich weiß jetzt auch nicht, ob es im alten Rom war, aber das war damals natürlich auch noch einfacher.
Ein bisschen einfacher.
Ne? Es gab, da reicht Internet es, war ganz wenig verbreitet.
Da reicht es, YouTube, den Namen zu vergessen. Ne?
Aber überleg dir mal, wenn man Maxi Stettenbauer jetzt aus der Welt rausmerzen möchte, da hat man ein bisschen Arbeit vor
sich.
Ja,
bei Wikipedia bin ich ja immer noch nicht. Finde ich ja unfassbar.
Ich bin bei Wikipedia seit etwa einem Jahr.
Nein,
ich
echt? Weiß,
ich habe keine Ahnung, wer das verpasst.
Ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile so verzweifelt, ich versuche schon selber den Wikipedia-Eintrag. Mhm. Aber ich will den selber anlegen, werde aber immer abgelehnt, weil ich die Relevanzhürde noch nicht gepackt habe. O-Ton Wikipedia-Admin.
Nee.
Ich habe die Relevanzhürde noch nicht gepackt, hat er gesagt.
Ach, ich dachte, das könnte ich. Kann man jetzt nicht. Kreti und Pleti können da nicht einen eigenen Eintrag machen. Irgendwie Kreti und Pleti, die.
Ja, keine aber Ahnung, dann wird der ja nicht sofort online gestellt, sondern der wird ja erst bei Admins, wird der erstmal, dann ist der eine Zeit lang online und dann wird der besichtigt und geguckt, ist das etwas, was wir da noch haben wollen und so. Und bei mir hat es noch nicht gereicht, dass ich einen eigenen Wikipedia-Eintrag habe.
Dann sollten vielleicht jetzt alle, die zuhören, jeder soll jetzt mal versuchen, Maxi Stettenbauer Wikipedia zu manifestieren.
Aber
dann
hallo.
Können wir auch tolle Sachen reinschreiben, irgendwie. Ja. Weltbester Stand-Upper.
Was ich richtig witzig fände, wenn drinstehen würde, Maxi Stettenbauer wurde als schwarzer Opernsänger in Bayern geboren.
Das wäre schön, ja.
Irgendwie sowas.
Ja, das stimmt.
Das gut. Und dann auch wirklich, und dann als Quelle diesen Podcast angeben. Dann, genau, dann wäre es perfekt.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist es aber so, jetzt sagst du, dass das Wort Neger an sich nicht das Hauptproblem ist, trotzdem willst du es den Leuten irgendwie austreiben oder erklären oder aufklären, wo denn das Problem dieses Begriffes liegt. Also ist das Wort Neger doch nicht so leicht zu handhaben?
Naja, das Ding ist, wie gesagt, die Historie des Wortes ist sehr klar und unumstößlich so. Und aufgrund dessen sollte dieses Wort nicht genutzt werden. Aber ich sage nicht, es ist verboten, es zu nutzen, oder ich möchte es auch nicht tabuisieren. Das heißt, wenn ich es in einem historischen Zusammenhang nutze, ist es völlig, völlig legitim, finde ich. Und auch in Bücher, auch aus Büchern solche Worte rauszustreichen, finde ich auch Unsinn.
Okay, Bücher ist ja auch wieder ein sehr breites Wort. Ich finde zum Beispiel jetzt, Kant hat ja auch das Wort Neger verwendet, so. Gut. Da würde ich jetzt wieder die These, die du bei Luther angebracht hast, das ist halt einfach die Zeit, der Kontext. Mhm. Das sollte man um das Werk einfach, und da muss man halt dazu sagen, es ist in diesem Kontext entstanden, den gilt es immer zu berücksichtigen.
Das ist aber doch wichtig, weil wenn ich das dann ändere, dann reiße ich auch eine Geschichte aus dem historischen Kontext raus.
Ja.
Und das heißt, die Menschen, die dann diesen Text lesen, können das überhaupt nicht richtig einordnen. Und das ist doch Unsinn. Weil wozu führt das, dass wir unsere Geschichte immer schlechter kennen? weil die Geschichte ja dauernd verändert wird. Die wird ja immer an die Gegenwart dann angepasst. Und das halte ich für Unsinn. Und wenn wir sehen, was momentan in Deutschland passiert, und das, nicht, dass da Flüchtlingsunterkünfte brennen und so, ist für mich noch ein Grund mehr, dass so historische Zusammenhänge in Deutschland schön aufrechterhalten werden, um zu schauen, woher kommen bestimmte Geschichten, weil das merkt man momentan ja, dass unfassbar viele Leute
absolut.
Sehr viele Sachen offensichtlich
vergessen haben. Da will ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen, da reden wir auch sofort drüber. Eine Sache möchte ich noch zu Ende führen. Wir waren gerade beim Sachbuch, wie es Kant geschrieben hat oder so oder sowas, beim philosophischen Werk. Jetzt ist das Wort allerdings auch in Kinderbüchern und so weiter verwendet worden. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hätte ein komisches Gefühl, wenn ich meinem Kind ein Buch gebe, in dem das Wort halt vorkommt, ja. Und würdest du es da auch drinstehen lassen? Und wenn ja, wie sollte ich da an mein Kind dann rangehen und sagen, pass auf, ich weiß, ich habe dir das Buch gegeben, in dem Neger drinsteht, aber sag's bitte nicht.
Nee, also das ist ganz, du hast es im Grunde schon gesagt, in dem Moment muss ich zu meinem Kind gehen und mit meinem Kind sprechen. Das heißt, es nimmt mich nicht aus der Verantwortung. Und ich habe ja nun selber eine Tochter, der ich sehr viel vorlese. Die ist noch so klein, dass sie das jetzt gar nicht versteht. Das heißt, ich würde es jetzt beim Vorlesen einfach austauschen, so, nicht? Was ja intellektuell durchaus machbar ist, glaube ich. Und aber am Ende ist es mir wichtig, dass ich meiner Tochter erkläre, was es mit dem Wort Neger auf sich hat, weil aus dem Internet wird das niemand ausstreichen. Ja, die Milliarden Male, die das da drin steht, von irgendwelchen Schwachmaten reingeschrieben. Oder auch die Pilgruppe auf der Straße wird das nicht sagen, wir sind alle politisch korrekt. Das ist nicht so. Das wird auch nie so sein. Und aufgrund dessen ist es doch besser, es steht in einem Buch und ich muss den Kontext mal kurz erklären meinem Kind. Und dadurch ist es vorbereitet, wenn es rausgeht in die Welt und bekommt nicht von mir eine Welt vorgespiegelt, die es gar nicht gibt. Ja, also die eben so schön und alles wunderbar ist. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Helikoptereltern. Finde ich total cool.
Die immer bei ihrem Kind in der Nähe sind und alles checken wollen.
Tatsächlich, also da gibt es Statistiken, die sind wirklich erschreckend.
Was zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass es ganz viele Eltern gibt, die bis die Kinder ungefähr 15 sind, die Kinder kaum vor die Tür lassen. Beziehungsweise wenn sie von der Tür lassen, wissen sie immer, wo sie sind. Nicht? Das wird entweder, es gibt inzwischen für Kinderklamotten zum Einnähen gibt es GPS-Chips, dann natürlich Handys, die auch ortbar sind und so weiter. Das heißt, Kinder werden nicht mehr einfach zum Ausprobieren raus in die Welt geschickt, sondern lieber aufpassen, könnte ja was passieren. Was dazu führt, dass die Kinder immer unselbstständiger werden natürlich und auch eher angstbestimmt aufwachsen. Und das finde ich ganz furchtbar. Und um nochmal jetzt zurückzukommen zu dem Wort eben, mein Kind muss sich damit auseinandersetzen und Wörter allein für sich sind niemals böse.
Es sind nur Wörter.
Das sind nur Wörter und die Wörter werden erst von Menschen böse gemacht.
Es ist die Meinung, die Intention und das, was wir damit verbinden. So.
Genau. Und wenn wir das als Grundvoraussetzung erstmal in unserem Hirn haben, ist es manchmal dann auch, muss der Aufreger auch nicht ganz so groß sein, wenn man das Wort Neger hört. Zum Beispiel Negerkuss, für mich ein schönes Beispiel. Es gibt viele Leute, sag ich mal, jenseits der 40, die das als Kind einfach, das war der Begriff.
Ja.
Mohrenkopf, Negerkuss, so. Und ich habe vor einiger Zeit im Radio gesessen und da rief ein Vater an und da sagte, ja, ich sag öfter mal Negerkuss, aber das rutscht mir dann so raus, weil das für mich die Kindheitserinnerung ist. Und dann sagte er, aber meine Kinder sagen dann zu mir, darfst du nicht sagen. So, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, siehst du, der Mann hat seinen Kindern das Richtige beigebracht. Und wenn der jetzt manchmal Negerkuss sagt, der muss niemand mit Stühlen werfen, sondern da kann man auch mal lächelnd drüber hinwegsehen. So, ne? Und deswegen keine Tabuisierung, sondern auch immer mal einen Zusammenhang kurz.
Und jetzt habe ich mir, weil ja auch wirklich gerade bei Hart aber fair gerade wieder das Wort gefallen ist und auch, ich habe mir auch den YouTube-Clip angeguckt und der Innenminister von der Bayerische, der fucking Bayerische Innenminister, ja, der sagt mit einem Lächeln auf den Lippen, Roberto Blanco war doch immer ein wunderbarer Neger, ja, und jetzt muss ich mich halt da fragen, so hat der, da frage ich mich halt, entweder er wollte irgendwie was aufgreifen und da witzig sein, wo ich mir halt immer denke, so Politiker, die witzig sein, ich will nicht, dass Politiker witzig sind, ich will, dass Politiker kompetent sind,
ja.
Aber das ist ja auch schon eine Überforderung für
kann
alle.
Kann ich aber
so
erklären.
Ich schieß los. Zusammenhang,
der ist klar, weil es gab einen Einspieler vorher.
Genau, ja.
Und in dem Einspieler hat so ein furchtbar verblendeter Mensch gesagt, er wolle keine Neger in Deutschland. So. Und daraufhin wollte er sich eigentlich von dieser Aussage dieses Menschen distanzieren. Seine rhetorischen Fähigkeiten haben nicht ganz ausgereicht.
Ja, es war einfach ungeschickt.
Es war einfach sehr, sehr ungeschickt. Und ich meine, abgesehen davon, dass es grammatikalisch schon falsch ist, nicht? Vergangenheitsform und diese Kombination von Worten ist auch Unsinn. Aber für mich ist es, das Schlimme ist für mich, dass da irgendwie jemand, es geht ja um Parteifreund von ihm, nicht? Roberto Blanco ist CSU-nah.
So. Ah, wirklich?
Ja, ja.
Wusste ich gar nicht.
Er ist viel auch bei der CSU aufgetreten.
Wer hätte das gedacht? Roberto Blanco ist ein Schwarzer.
Ja. Er hat ja auch dieses wunderbare Bon mot einmal losgelassen, wir Schwarzen müssen zusammenhalten.
Ja.
Auf einer CSU-Veranstaltung. Und ich denke mal, dass der Herr Herrmann dachte, gut, da bin ich auch Schwarzer, kann ja auch Neger sagen. Ne? Also,
ja, ja.
Das ist, wie am Anfang schon erwähnt, ich glaube, das ist dieses Hemdsärmelige. Das ist dieses
Ja.
So, der meinte, ich meinte das ja gar nicht böse, aber wo ich dann sagen muss, Entschuldigung, aber Sie sind Politiker.
Ja.
Das heißt, Ihre Worte haben Gewicht. Also muss ich die Worte auch wählen und nicht einfach rausschütten, wie sie gerade so kommen.
Mhm.
Und deswegen, das ist der Grund, warum ich sage, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen im Zusammenhang natürlich zu dem, was gerade in Deutschland passiert.
Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Denn es ist ja wirklich so, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung so, ich habe bei Weitem nicht den Unterbau dafür, aber die Politik scheint da so ein bisschen die rechte Tendenz für sich entdeckt zu haben, wo halt immer ein bisschen fleißig, gerade in der CSU, immer ein bisschen fleißig gefischt wird und geguckt wird, was können wir denn machen, wie können wir denn Heimatverbundenheit noch am besten vortäuschen, indem wir gegen andere hetzen und so, oder hetzen tut ja keiner öffentlich, keiner hetzt ja wirklich. Es sind immer so subtile Dinge unter der Oberfläche, die da so ein bisschen brodeln. Und woher glaubst du, also meine Theorie ist, dass diese starke rechte Aggression, die ja wirklich schon ein bisschen ins Bürgertum reintrieft, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, die war schon immer da. Ich glaube, die war schon immer da. Das war schon immer Teil dieses Landes, nur wir wollten es nicht sehen. Schau einfach nicht hin.
Ich glaube, dass da der Grund für Rassismus ist ja immer der gleiche. Das ist immer eine Mischung aus Angst und Unwissenheit.
Mhm.
Und da ist momentan ist da eine wahnsinnige Angst einfach. Die Leute haben Angst und das Unbekannte macht natürlich am meisten Angst. Und der schwarze Mann, der jetzt irgendwie aus Syrien oder sonst woher kommt, andere Kultur und so weiter, macht dann Angst und lässt einen ganz viele Ängste auch dahin projizieren. Das heißt, die eigenen Absturzängste so in Kultur, in wirtschaftlich schwachen Gegenden in Deutschland, wie im Osten in einigen Gegenden, da ist es besonders stark. So. Und warum ist es da stark? Es ist ja im Grunde sehr eigentlich ziemlich unsinnig, dass es da stark ist, weil Flüchtlinge waren viele von diesen Menschen selber.
Ja, aber ich sag mal so, Perspektive ist da jetzt nicht das Schlagwort.
Das Problem ist genau, dass da eben ganz große Absturzängste sind.
Total,
und jetzt,
ja klar.
Deswegen kommt dann, was die Republikaner damals irgendwie, die REP, die furchtbare Partei damals, die haben ja auch diesen Slogan gehabt, das Boot ist voll, nicht? Was die NPD auch mal wieder gemacht hat. Was natürlich totaler Humbug ist, wir sind ein wahnsinnig reiches Land und da kommen Menschen, die wirklich ihr Leben riskiert haben und viele schaffen es ja noch nicht mal und auch das Leben ihrer Kinder riskiert haben, weil sie wirklich aus ganz schlimmen, aus dem Kriegsgebiet kommen. Die haben nichts mehr. So, die kommen jetzt her und wollen einfach nur ihre nackte Haut retten und da gehen dann eben Menschen, die selber geflohen sind oder selber ein Regime von einem, nicht von der DDR loskamen, in der BRD aufgingen und gehen da jetzt plötzlich hin und stecken Heime an. Und auch im Westen, und das darf man eben nicht unterschätzen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, auch da überall gibt es das, dass da eben jetzt Sachen passieren, wo man einfach denkt, wow, irgendwie scheint der Nazi, der scheint irgendwie bei einigen Deutschen irgendwo doch noch zu stecken. Und das macht mir so eine Angst.
Ich kann es auch nicht richtig einordnen. Ich glaube aber auch, dass und wie gesagt, ich rede hier von Glauben. Ich glaube, ich habe kein Politikdiplom oder irgendwie sowas. Aber mein Gefühl sagt mir, dass sich die allgemeine Politik sich ja auch von der Lebensrealität vieler Bürger einfach entfernt haben. Und da rede ich jetzt aus eigener Erfahrung. Also, was momentan in Berlin passiert und so, ich weiß, dass es das gibt, ich kriege das mit, aber es hat mit meiner akuten Lebenswirklichkeit nicht wirklich etwas zu tun. Und das hat bei mir damit zu tun, weil meine Themen auch nicht wirklich angenommen werden. Ich sehe meine Themen, die mich im Leben bewegen, nicht verwirklicht in der Politik. Das sind bei mir garantiert andere Themen als bei jemandem, der irgendwie in Sachsen an der Armutsgrenze lebt oder irgendwie sowas. Ja, jetzt mal als Beispiel. Und ich sage auch nicht, dass alle in Sachsen in Armut leben. Es geht jetzt wirklich nur um das Verhältnis beizuhalten. Aber trotzdem glaube ich, dass sich ganz viele Menschen in Deutschland nicht mehr vom Diskurs, vom politischen Diskurs angesprochen fühlen. Und jetzt kommt die Illuminati-These von mir. Ich glaube, es ist gewollt.
Ich glaube, dass dieses nicht abgeholt werden oder dass dieses Gefühl, dass die Menschen dieses Gefühl haben, das liegt auch daran, dass da Strukturen walten, die Leute nicht verstehen. Und da glaube ich, dass es gewollt ist, dass die Informationen gar nicht richtig durchsickern. So, nicht? Also wir bekommen ja, wenn wir uns nicht Mühe geben, bekommen wir ja nur sehr kleine sehr Ausschnitte mit an Informationen. Und was die EU bedeutet zum Beispiel und was die Europäische Gemeinschaft für uns alle sein kann,
Marius,
und ist.
Ohne Witz, ich habe null Ahnung, wie die EU funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
Und meiner Ansicht nach eben auch viel zu wenig gesagt.
Ja,
oder
ich
eben, ob das die Griechenland-Krise ist, wo wir definitiv als Deutschland schon viel mehr verdient haben, als sie uns schulden, an genau dem, was die da gerade tun, eben dem Schulden machen. So. Und solche Geschichten, das macht es dann aus, dass diese ganzen Klischees und Vorurteile wunderbar wachsen können und dass die Leute diesen finalistischen Gedanken immer direkt raushauen, so, nicht? Also gestern habe ich ein Interview gemacht, da sagte ein Typ zu mir, der wollte was Nettes sagen, er sagte, wieso, Neger sind doch auch Menschen.
Nett gemeint. Da muss ich mal meinen Kollegen Ingmar Stadelmann zitieren, die Katze ist tot, aber du darfst sie behalten.
Das ist so, nicht? Und ob das jetzt die Flüchtlingsproblematik ist oder ob das eine europäische Gemeinschaft ist und wie sie funktioniert, wenn die Leute nicht wirklich wissen, was da passiert. Mhm. Und ich meine, mit Syrien, dass syrische Flüchtlinge kommen würden, ich sag mal, das hätte man schon früher, hätte man das schon mal ahnen können, nicht? Also ich meine, da ist jetzt einfach seit ein paar Jahren ist ein ganz furchtbarer Krieg und im gesamten arabischen Raum geht's ab. Der IS wütet
furchtbar
da und macht schlimme Sachen. Das sind ganz schlimme. Ja, das ist gleich wie die Nazis in Deutschland damals. Das ist für mich wirklich nicht fassbar, wie schlimm Menschen sein können, also wie verdorben die in ihrem Hirn sind und wie wenig Herz und Mitgefühl die noch in sich tragen. Und von daher, das ist, finde ich, ist natürlich von der Politik dann auch vieles so ein bisschen verschleppt worden, nicht? Dass wir jetzt plötzlich sagen, oh Gott, hier sind ja ganz viele Flüchtlinge. Naja gut, das hätte man schon vorher wissen können und dann hätte man auch schon vorher Sachen vorbereiten können, die jetzt den Leuten auch Angst genommen hätten. Das hätte man ja auch gar nicht großartig titulieren müssen. Dann macht man einfach mal hier, werden da mal Sachen vorbereitet und da. Und das wird halt nicht gemacht, sondern es wurde so ein bisschen weggeschwiegen.
Ja, weil, und da haue ich jetzt nochmal eine These raus, weil ich glaube, damit werden keine Wahlen gewonnen.
Das ist richtig.
Damit gewinnst du keine Wahlen. Und ich glaube, es wird halt nur das, was einfach eine gewisse Effektivität in den Umfragen herstellt, das wird halt dann gemacht. Also und
klar, haben wir ja gesehen. Ich meine, die Bundeswehr, da wurde ordentlich gespart. Und alle haben gesagt, guck mal hier, kleinerer Etat für die Bundeswehr ist ja super. Hier, es lebe der Frieden. Und inzwischen fahren die Hälfte der Panzer nicht mehr und die Leute können leider nicht irgendwo von A nach B kommen, weil die Helikopter nicht mehr funktionieren, weil die halt nie gewartet wurden und nie Teile ausgetauscht wurden. Das ist so ein bisschen wie ein RTL 2-Film, ja? Mhm. Also aus den 70ern, wo man denkt,
ja.
Nicht so ein alte Komödie, wo da sowas passiert. Aber natürlich, glaube ich auch, das ist wie eine schwarze Null, die er in Herr Schäuble schreiben will.
Genau.
Wo man sich auch, selbst wenn man sich nicht so auskennt, kann man sich doch irgendwann mal überlegen, was soll das? Also wir merken irgendwie hier und da fehlt unfassbar viel eigentlich an Geld, um Dinge vernünftig voranzutreiben, wie Bildung und sowas Abgefahrenes. Und er möchte aber unbedingt seine schwarze Null schreiben und möchte unbedingt als starker Mann vor Griechenland dastehen. Und damit werden Wahlen gewonnen, das stimmt. So, und das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, dass wir alle einfach mal lernen müssen, dass das Leben doch ein bisschen komplizierter ist und sehr komplex ist. Und das heißt, wenn wir uns nicht mit den Themen auseinandersetzen, dann wird es niemand für uns tun. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht nur warten, dass Informationen zu uns getragen werden, wir müssen sie uns auch holen. Das ist wie Spaß im Leben. Auch der wird uns auch nicht einfach, als kleine Kinder wird der uns zu uns getragen und irgendwann muss ich ihn selber.
Ich glaube aber, und ich fange hier jeden Satz mit ich glaube an, das ist ja die Haltung der Aufklärung, die du vertrittst. Ja? Das ist ja schon Macht durch Wissen, ja, hol dir die Info, verarbeite die, mach dir deine Gedanken dazu. Das ist ja ich glaube, das will die Politik nicht. Ich glaube, die Politik will nicht Menschen haben, die verstehen, was in diesem Land passiert.
Ja, aber das interessiert mich, was die wollen.
Ja.
Für mich ist viel wichtiger, was ich will.
Touché.
Ja, mein Wille geschehe. So.
Ja.
Und ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass ich mir Informationen holen kann, wenn ich sie haben möchte.
Ja.
Und das geht heute natürlich besser denn je, weil es gibt so viele Blogger und so viele
Foren
und sonst was.
Besser denn je.
Ich muss mich natürlich auch durch unfassbar viel Müll durchwälzen.
Klar.
Nicht? Also weil die, wenn ich mir manchmal so die Kommentarleisten anschaue auf Facebook, da muss ich leider so viel kann ich gar nicht essen, wie ich da brechen muss, weil einfach wirklich da so geistiger Dünnpfiff einfach rausgehauen wird. So, aber es gibt ja auch durchaus sehr seriöse Medien oder eben auch seriöse Blogger oder sonst was, wo man sich richtig Informationen holen kann und sich dann auch mal ein bisschen verschiedene Sichten anschauen kann und dann die Sachen auch für sich zu entscheiden und einzuschätzen. Weil das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben, ist eine eigene Haltung. Selber eine Situation beurteilen können. Das finde ich total wichtig. Mhm. Das brauchen wir ja auch für die Bühne. So,
absolut.
Wer auf der Bühne steht und keine Haltung hat, ist nicht wirklich witzig, weil das ist ja nur Larifari, was dieser Mensch da erzählt. Das ist witziger, ist es ja, wenn das eine klare Ausrichtung hat, weil ich dann abgeholt werde. So, dann entweder finde ich das cool, was der Mensch da sagt, oder ich finde es nicht cool. Aber am geilsten ist ja eigentlich, wenn dazwischen auch nichts mehr ist. Also wenn das nicht so, ja, gut, kann er ruhig sagen, ja, mir doch egal.
Mhm.
So, und deswegen glaube ich, dass es einfach grundsätzlich, ob ich auf der Bühne stehe oder nicht, ist es wirklich wurscht. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen und dann eben auch eine eigene Meinung dazu entwickeln. So.
Wo dann halt auch der Stoff für die Bühne dann halt auch herkommt und wo es dann auch meistens interessant wird. Aber, und da schließe ich mal den politischen Block ein bisschen ab und wandere ein bisschen rüber in unser Fach, dass es ja viele, gerade die Comedy in Deutschland, oft als zahnlos und auch haltungslos bezeichnet wird und auch produziert wird. Warum glaubst du, ist das so? Oder ein Beispiel dafür, für haltungslose Comedy oder so. Ich meine,
Na gut, da bräuchten wir viel Zeit, um das alles aufzuzählen.
Ja.
Ich glaube, das kommt daher, dass die Comedy-Branche sich so ein bisschen entwickelt hat wie die Pop-Industrie. Und die Pop-Industrie, die hat irgendwann in den 80ern, ging das los, dass so Leute produziert wurden, dass die Künstler nicht mehr selber irgendwas waren, so, dass die irgendwas selber in ihrem Hirn und in ihrer Seele entstanden ist, sondern die wurden dahingestellt, sollten hübsch aussehen, dann kam jemand, der hat die gestylt, da kam jemand, hat denen Songs geschrieben und da kam jemand und hat denen gesagt, du sagst jetzt genau den Satz und keinen anderen, tschüssi, Lukowski, los geht's. So, und das ist inzwischen in der Comedy eben auch schon so, nicht? Dass man hat sehr produzierte Leute, also die sehr in eine Richtung gestupst werden von irgendjemandem und irgendwie vor irgendwelche Kameras getreten oder ähnliches. Und viele von denen sind halt auch sehr erfolgreich und durch so richtig erfolgreiche Leute, wie zum Beispiel auch ein Mario Barth. Es ging ja damals los, im Grunde mit dem Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt und so, die plötzlich Hallen gespielt haben. Mhm. Und plötzlich wurde das so eine Industrie. Mhm. Und in dem Moment, wo Kunst und Kommerz sich so miteinander ins Bett gehen, passiert es natürlich, dass da ganz viele sehr haltungslose, ich nenne das so Egalkunst, also Sachen, die mich eigentlich interessieren, die vielleicht auch witzig sind, aber nicht.
Und das ist, und da fällt mir, ich weiß nicht wieso, aber mir fällt sofort Helene Fischer ein. Bei dem Wort Egalkunst fällt mir, und die Frau kann viel, die weiß, was sie da macht, und das ist auch überhaupt gar kein, nur man muss einfach sagen, egal ob sie jetzt da ist oder nicht, der Musik tut's keinen Abbruch. Also es ändert sich nichts dadurch, ob du da bist oder nicht. Ja? Es ist super, dass du da bist. Es ist toll, dass du Menschen in einem Stadion begeistern kannst. Ist alles toll. Aber ob du jetzt da bist oder nicht, ist nicht so relevant.
Es entsteht halt überhaupt keine Reibung. Und deswegen ist es ja auch der kleinste gemeinsame Nenner. Und deswegen ist sie auch, ich hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte, sie ist die momentan erfolgreichste deutsche Künstlerin.
Auf jeden Fall.
Und aber warum rennen sie alle hin? Weil es eben der kleinste gemeinsame Nenner ist.
Ja, aber weil es ja auch nett ist. Also ne, also jetzt.
Ja, aber das ist blöd. Doch das Schlimmste.
Genau, das ist ja das Schlimmste.
Also wenn ich aus deinem Programm rausgehe und zu dir komme und sage, dein Programm war nett,
natürlich,
dann weißt du, dass ich es echt scheiße fand.
Natürlich. So.
Und das ist ja das Ding. Ich sehe Helene Fischer und denke mir, oh Mann, ist mir das egal. Boah.
Ja.
So, weil ich spüre keinerlei Reibung. Ich spüre, ich werde nicht berührt. Ich werde ein bisschen beleidigt, weil ich es wirklich schlimm finde. Aber ich werde nicht berührt. So. Nicht
aber
nicht
jetzt
wirklich.
Muss ich einhaken. Mir geht es da genauso. Ja? Meine Mutter, meine kleine Schwester und die restliche Familie, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die feiern Helene Fischer total. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht ist, weil ich jetzt nicht in der Musik, aber kreativ tätig bin und ich da auch einen anderen Blick drauf habe und auch einen anderen Anspruch an meine Arbeit stelle. Wenn da aber 80.000 Menschen übertrieben jetzt einfach ausrasten, dann weiß ich nicht, ob man einfach sagen kann, das ist egal.
Weil ich es ja auf mich beziehe. Ich beziehe es auf mich.
Ja,
es ist mir
klar.
Egal.
Ja, es ist dir egal.
Und wie du eben selber beschrieben hast, ob Helene Fischer da ist oder nicht, also wenn sie nicht da wäre, ist die Frage, ob sie jemand vermissen würde.
Ja. So. Yeah.
Die Leute, die sie jetzt kennen und die Fans sind, die möchte ich auch überhaupt nicht diskreditieren und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Frau sofort aufhören soll, Musik
überhaupt
zu machen.
Überhaupt gar nicht.
Warum denn
gar nicht?
Warum soll sie denn nicht für die Menschen da Musik machen? Ich finde es halt nur als Beispiel. Also ich glaube, die schlimmste Beleidigung, die man mir machen könnte, ist, ich sei die Helene Fischer des Kabaretts.
Ja.
Das wäre, glaube ich, wow, das wäre wirklich schlimm.
Das finde ich halt, also deswegen gibt es, ich glaube auch, dass wir einfach das Problem von, was heißt das Problem, oder es ist auch unsere Geschichte, die Trennung zwischen E und U. Ernste Kunst, unterhaltende Kunst, ja. Und obwohl in dem Wort Unterhaltung auch wirklich das Wort Haltung drinsteckt, ist es immer ein bisschen nichtssagend, immer ein bisschen, und selbst wenn es dann politische Comedy oder politisches Kabarett wird dann auch nur benutzt, weil da gerade die abgesprochenen politischen Begriffe verwendet werden und nicht wirklich hineingegangen wird in ein Thema oder da wird keine Haltung geäußert oder irgendwie so, wie das zum Beispiel Volker Pispers macht zum Beispiel. Ich meine, man hört Volker Pispers 2 Minuten zu und man weiß, der ist links, ja. Also das weiß man einfach und dann hört man sich das an, findet es unterhaltsam und entweder man teilt seine Haltung oder halt nicht. Aber wenn das auf der Bühne macht, dann ist es einfach geil, ja, dann hat man da Bock drauf. Und trotzdem gibt es aber Leute, die da einfach komplett darauf verzichten und einfach sich absolut auf Funktionieren beschränken und da auch nichts Eigenes drin haben von sich und da einfach total krass unterwegs sind damit.
Ja, ich glaube, das ist eben die Entscheidung. Ich habe zum Beispiel mal das Angebot bekommen, als Schlagersänger zu arbeiten. Nicht? Da wollte
Was?
Mich jemand, ja, wollte mich jemand produzieren und so sagen, ja, hier ist es.
Hier, Roberto Blanco ist langsam zu alt.
Ja, wirklich.
Wir brauchen den anderen, wunderbar.
So ist Helene Fischer übrigens entstanden tatsächlich. So Helene Fischer, die hatte früher ganz andere Musik gemacht. Da ist ein Produzent hingegangen und gesagt, da wird jetzt gerade ein Platz frei, nicht? Claudia Jung
ja,
und Andrea Berg ist langsam
ja,
durch
stimmt.
das Thema.
Das stimmt.
Und sie hat diesen Platz hat wirklich einfach eingenommen, tatsächlich. Mhm. So. Und ich will nicht damit sagen, dass ich vielleicht jetzt die neue Helene Fischer auch hätte sein können.
Ja.
Die Vorstellung ist auch einfach
furchtbar. Nein, also aber, Talent ist das eine, Möglichkeit ist das andere, aber es muss immer noch beides vorhanden sein, damit es mal auf dem Level kracht, wie es bei Helene.
Das ist gar keine Frage.
Ja.
Aber ich glaube, dass es eben eine klare Ausrichtung gibt, ne? Dass es Leute gibt, die industriell an sowas drangehen.
Das glaube ich, so, ja, gibt es auch.
Und die wirklich sagen, so, da wird jetzt ein
Da wird ein Erfolg, Produkt gebaut.
Da wird ein Produkt gebaut
genau.
und rausgehauen und das wollen wir halt einfach möglichst viel verkaufen.
Mhm, so. Genau.
Und wie die Qualität letztendlich von dem Produkt ist, ist dann nicht so wichtig wie die Verkaufbarkeit.
Ja, so. Das ist auch so, wenn ich mit erfolgreichen TV-Produzenten rede oder mit erfolgreichen Managern, die auch wirklich ganz große Acts in ihrem Programm haben. Es geht nur um Zahlen. Nur. Es geht nicht um die Entwicklung. Es geht nur um, hey, ich habe jetzt einfach mal fucking 70.000 Tickets verkauft. Das ist das Thema dann. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe noch nicht so viele Tickets verkauft. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Tickets verkaufen werde, weil es mir einfach egal ist. Also es ist mir, ich dachte immer, es ist mir wichtig, aber dann dachte ich mir so, nee, mich macht es eigentlich nur kaputt, wenn ich so denken würde.
Ja, ich glaube, das ist eben ein Zuschmockt. Also Erfolge, weil ich bin schon oft gefragt worden, ich arbeite hier nun auch als Coach.
Als Coach, lange. Genau,
so,
ja.
Und viele Leute, die ich gecoacht habe, sind erheblich bekannter als ich und verkaufen viel mehr Tickets. Und ob ich denn nicht neidisch sei oder vielleicht enttäuscht, dass ich nicht so erfolgreich bin. Und wo ich dann jedes Mal denke, wow, okay, ich arbeite seit ungefähr 30 Jahren in diesem Job. Das ist mein Beruf, meine Leidenschaft ist mein Beruf. Ich darf auf die Bühne gehen und die Leute hören mir zu, wenn ich Geschichten erzähle. Und ich kann davon leben, heute mit Sicherheit besser als vor 30 Jahren deutlich. Aber das ist für mich Erfolg, so. Und das ist auch eine Entscheidung, die man, glaube ich, treffen muss.
Das muss man treffen, ja.
Will ich das machen, weil es mir Spaß macht? Und will ich es so machen, dass es mir weiterhin Spaß macht?
Genau.
Oder lasse ich mich jetzt einfach hier mal kurz vermarkten und halt durchreichen, bis ich ausgelaugt bin und dann wirft man mich in die Ecke? Pff, weiß ich nicht. Das ist ja die alte Musikerfrage, willst du ein One-Hit-Wonder sein oder willst du permanent so viel Besucher haben, dass du auf jeden Fall davon leben kannst?
Ja.
So, ne? Wo ich sage, für mich als Künstler ist es natürlich viel interessanter, wenn ich immer wieder neue Sachen machen kann und es kommen auf jeden Fall genug Leute, dass ich davon leben kann. So, und das ist, dann wird meiner Ansicht nach auch die Kunst einfach viel interessanter, also viel spannender, als wenn man hingeht und sagt, ja, nee, wie kann ich denn das machen, dass mich noch mehr Leute geil finden?
Ich hatte eine Phase, wo das tatsächlich wo diese Frage sehr präsent in meinem Kopf war, auf jeden Fall. Und das war alles im Jahr 2013, das war mein bis jetzt erfolgreichstes Jahr. Ich bin nicht unerfolgreicher geworden seitdem, aber das war wirklich das Jahr, wo ich echt Tempo hatte in der Karriere. Aber es war auch gleichzeitig das Jahr, in dem ich todunglücklich war. Todunglücklich. Ich hatte gut Geld in der Tasche und ich war todunglücklich. Und ich habe das komplette Jahr 2014 gebraucht, bis ich das so für mich verarbeitet habe. Das Jahr 2013. Ich hatte Fernsehaufzeichnung von meinem Solo, was dann nicht ausgestrahlt wurde. Kennen wir ja alles die Geschichte so. Und deswegen finde ich das so interessant, weil ich habe diese zwei Identitäten in mir. Ich habe einen, der Stand-Up-Künstler, der Typ, der George Carlin, Bill Hicks und so weiter verehrt, der aber auch den Größenwahn in sich hat, einfach irgendwann in diesem fucking Stadion zu stehen, ja. Und ich dachte immer, das eine muss das andere ausschließen, aber es gibt halt auch Künstler in unserem Bereich, die das irgendwie hinkriegen, die sich eine Integrität bewahren und trotzdem Massen begeistern.
Ja, absolut. Das sind tatsächlich eher Ausnahmen. So.
Total, absolut.
Das ist ja auch bei der, ist ja in der Musik genauso.
Ja.
Es gibt ja unfassbar erfolgreiche Musikacts, die aber wirklich wahnsinniges Zeug machen. So, ich glaube, dass man sich darüber im Klaren sein muss, so, und dieser kleine Wahnsinn in sich und dass man vielleicht auch zwischendrin irgendwelche Allmachtsfantasien hat, also jetzt eben nicht im Sinne von nicht Machtergreifung, aber dass man denkt, oh Mensch, wäre ja schon geil, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, die Lanxess Arena
Klar.
miete und
Klar.
und vor 10.000 Leuten spiele. Wenn man sich gleichzeitig im Klaren darüber ist, dass das nicht wirklich der wichtigste Punkt ist, so, weil dieser banal wirkende Spruch, Geld macht nicht glücklich, der ist ja nun mal einfach Fakt. Ich habe in Österreich in der Talkshow gesessen, da war ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, wo er wirklich an verschiedenen Thesen, die er rauswirft, beweisen möchte, dass Geld glücklich macht.
Ah, tatsächlich.
So. Und wo ich ganz klar sage, Moment mal, aber wie soll denn das gehen? Also, nicht, weil Glück, die Definition von Glück ist für mich, wenn es einem genügt. Wenn es mir genug ist, bin ich glücklich. Ja. Wenn es mir nicht genug ist, bin ich ja unzufrieden. So, und das heißt, ich kenne sehr viele Leute, die ziemlich gutes Geld verdienen und sogar einige, die sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und ich muss sagen, ich sag mal, 90% von denen sind gar nicht wirklich glücklich, weil sie zwar wahnsinnig viel Geld haben, aber eigentlich noch ein bisschen mehr haben wollen und die ganze Zeit Angst haben, dass sie das, was sie haben,
verlieren.
So, will heißen, Genügsamkeit, wenn Genügsamkeit Glück ist, was die einzige Möglichkeit ist, Glück herzustellen, dann kann viel Geld gar nicht glücklich machen. So, weil eben genau das sich einstellt. Wenn ich viel habe, habe ich auch viel zu verlieren.
Ich glaube nicht, dass es Geld alleine ist, aber die Möglichkeiten, die es einem hat. Wenn man einfach Lust hat, ich will jetzt die Weltreise machen, ich will jetzt First Class um die Welt, wenn man sich Erfahrungen damit kauft.
So, Moment, ja, da sind wir jetzt aber, zwei, Moment, das ist aber ganz wichtig. Du hast gerade gesagt, Weltreise bin ich bei dir. Erster Klasse bin ich nicht bei dir. Wurscht, ist egal. Ich mache die gleiche Erfahrung in China, ob ich Erster Klasse oder Holzklasse geflogen bin. So, natürlich ist es mal schön, das zu tun.
Ich bin mal erste Klasse geflogen, es ist leider geil.
Natürlich ist es total geil ist, ist es keine Frage, aber die Frage ist, ob es dich glücklich macht, wenn du es nur noch tust.
Das ist wahr.
Du wirst,
das stimmt,
nach spätestens einem Jahr wirst du es gar nicht mehr merken.
Dieses eine Mal, wo ich erste Klasse geflogen bin, nach San Francisco war das, das finde ich deswegen so geil, weil ich es bis jetzt auch wirklich nur ein einziges Mal gemacht habe. Genau. Und deswegen ist das so eine tolle Erinnerung. Jetzt ist es einfach nur eine geile Erinnerung, eine tolle Erinnerung. Und wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wüsste ich gar nicht, ob es nochmal so cool wird wie beim ersten Mal. Mhm. Weil du bist beim ersten Mal total geflasht, wenn du einfach im Flugzeug ein fucking Bett hast. Mhm. Ja? Neben deinem Sessel. Du hast einen Sessel und ein Bett. Ja? In der ersten Klasse und eine attraktive Stewardess, die dir alle 5 Minuten fragt, ob du noch Champagner willst. Ja? Du hast die erste Klasse hat eine eigene Küche. Ich bin total geflasht. Wenn ich das jetzt aber jedes Mal machen würde, würde ich da sehen, so, was nervt mich die Alte wieder wegen dem Champagner oder so, dann würde mich das nerven.
Genau, und das ist das Ding, wo ich eben glaube, dass es eben auch so wichtig ist, dass wir da Prioritäten haben. Mhm. Und das ist eben, bei der Menge des Geldes, dass ich glaube zu brauchen, so genauso wie bei der Menge des Inhaltes, was meine Geschichten angeht, die ich auf der Bühne erzähle, so. Was genügt mir da, was genügt mir da nicht? Da ist zum Beispiel so eine unterschwellige Unzufriedenheit gar nicht schlecht, zu sagen, es könnte noch ein bisschen geiler sein, was ich auf der Bühne mache, es könnte noch ein bisschen besser werden.
Ja, das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt. Das ist halt auch, also bei mir ist es der persönliche Ehrgeiz auch. Und
ja gut, aber das ist doch beim Geld genauso. Das,
ja klar,
mit
das ist
Ehrgeiz.
Wahr, das ist der gleiche Mechanismus.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Spaß haben, dass wir immer wieder auch über das, was wir haben, zufrieden sind. Mhm. Weil auch das ist für mich eine Genügsamkeit, dass ich nicht nur sage, ich habe jetzt nur 100 Leute gehabt gestern, anstatt zu sagen, wow, ich habe 100 Leute gehabt gestern, wie cool ist das denn? Ja, also da muss eine alte Frau lang verstricken, wie man so schön sagte, was man da an Geld bekommt, und das ist doch toll. So, und dass ich gehe auf die Bühne, mache das, was mir Spaß macht und bekomme dafür Geld, wie geil ist das denn?
Ja,
das
ja,
ist geil.
Ja, ja.
So, und es ist nicht geil, wenn ich weiß, ich werde morgen wieder 30.000 am Abend verdienen. Natürlich ist das geil, mal 30.000 zu verdienen.
Klar.
Ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn du das eben auch 10-mal gemacht hast und beim 11. Mal sind es nur 20, was völlig absurd viel Geld ist, dann bist du plötzlich unzufrieden. Mhm. Und wie bescheuert ist das denn?
Ich habe mir damals vor 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich mir gedacht, so Mensch, wenn ich mal irgendwie im Monat 3.000 Euro verdiene. Mann, wäre das geil. Alter, das wäre richtig. 3.000 Euro ist richtig viel Geld.
Ist es ja auch.
Ist es auch. Ist es halt einfach auch. Ja. Und dann gab es Zeiten, wo 3.000 Euro halt echt mal an der Tagesordnung standen, wenn nicht sogar mehr, ja. Und in der Zeit hat mich das null getriggert, ja. Mhm. Es ist so interessant und so spannend, ja, wenn ich mir da überlege, dass jemand wie Don Clark, der nicht mal einen festen Wohnsitz hat momentan, total glücklich durch die Welt flaniert und bei Freunden pennt und abends die Bühne rockt oder so. Und dann denke ich mir so, es gibt the art of living ist echt einfach ein Ding für sich.
Ja, ich glaube, dass wir immer wieder so unser Wertesystem, was ist wirklich wichtig für uns, müssen wir immer wieder überprüfen.
Ja.
Und das ist egal, ob du Künstler bist oder nicht.
Das ist egal. Das trifft
jeden. Ich kenne
jeden.
Viele Leute, die in ihrem Beruf nicht glücklich sind und trotzdem immer weitermachen, wo ich manchmal denke, boah, ey, du könntest doch auch andere Dinge tun. Mhm. So. Wie schade ist das, dass du es nicht tust? Dass du am Ende ja nicht den Arsch in der Hose hast und zu sagen, ich lasse das jetzt einfach, ich finde das so doof hier, ich mache was anderes. So. Klar, wenn das jetzt, sag ich mal, Leute sind, die Mitte 50, Mitte, Ende 50 sind, dass die nicht sagen, ich mache jetzt einen völlig neuen Job. Aber auch das habe ich sogar schon kennengelernt, Leute, die das gemacht haben, die plötzlich ausgewandert sind oder sonst was. Ich glaube, das Wichtige ist im Leben, dass man Dinge tut, die einem wichtig sind und die man richtig toll findet. Und wenn wir das hinbekommen, dann sind wir erfolgreich. Mhm. Dann wohnen wir eben nicht, sondern wir leben schon. So. Und das finde ich geil. Deswegen liebe ich meinen Job und deswegen liebe ich es, mit Menschen, die kreativ sind, zusammen zu sein, wo man bekloppt sein kann. Man kann das Kindische in sich, ich merke das mit meiner Tochter, albern zu sein, fällt mir nicht schwer. So,
ja.
Ne, weil ich es gerne bin.
Ja.
Weil ich das Kind in mir gerne trigger und loslasse.
Wobei
und
ich dich so nicht kenne. Ich kenne dich nicht albern. Weil wir beide begegnen uns ja tatsächlich immer auf einer anderen Ebene, als wie ich jetzt mit anderen Menschen irgendwie umgehe. Wir beide treffen uns immer auf einer sehr, ich will nicht verkopft, finde ich ein bisschen, aber mehr auf so einer durchdachteren, intelligenteren Ebene so. Oder.
Ja, weil wir sie viel natürlich über Branche, viel
klar,
über unseren Beruf sprechen. So, mhm. Ne? Und selbst wenn wir das nicht tun und über Leidenschaft sprechen, sind wir erstens mal auch immer noch irgendwie im Beruf. So.
Klar.
Und ja, aber ich kann versichern, ich bin gerne und viel auch albern und meiner Tochter natürlich noch doppelt und dreifach.
Wie alt ist sie jetzt?
Die wird jetzt 2.
Ich habe unfassbar Angst davor. Was, na, was heißt unfassbar Angst? Nee.
Du brauchst keine Angst vor meiner Tochter zu haben, die ist wirklich nett.
Nein, vor dem Thema Kind. Angst ist eigentlich mittlerweile nicht mehr das Thema, aber es ist so, ich habe null Ahnung. Ich bin gern analytisch, ich durchdenke Dinge gerne, ja. Das ist auch eine Facette meiner Comedy, dass ich da in Themen reingehe und da die Widersprüche aufzeige und dadurch Fallhöhen schaffe und dann ist es vielleicht witzig. Aber bei dem Thema bin ich komplett hilflos, ja.
Da kann ich dir
und
sagen, das
finde
so
ich
bleiben.
So geil. Das finde ich auch
so
ja.
Bleiben. Ein Leben lang. So, also weil ich habe, wie gesagt, 2 Jahre, ich bin jetzt 2 Jahre im Elterngeschäft drin und ich kann sagen, jeder, der erzählt, nee, ich weiß jetzt, wie das geht.
Nee, keine Ahnung, oder?
Erzählt Unsinn.
Das finde ich fantastisch.
Das ist aber ein bisschen wie im kreativen Beruf. Ganz viel, was wir im Beruf erleben, können wir nicht einschätzen. Klar lieben wir es. Wir lieben es, wenn wir auf der Bühne stehen und die Hosen anhaben und unser Publikum lenken können und so. Und mit denen zusammen eine Party feiern. Aber auch Publikum kann einen überraschen. Durch zum Beispiel nicht lachen. Obwohl die Gags so super sind, die wir machen. So. Kinder erziehen einen auch und die, man lernt wahnsinnig viel. Weil die einen dauernd spiegeln. Also wenn meine Tochter, die bringt mich manchmal zu Weißglut und plötzlich merke ich, dass ich das selber bin. Also und das ist natürlich, wow, das ist wirklich toll. Und von daher, ich glaube, dass es für meinen Beruf auch wahnsinnig wichtig ist, dass ich jetzt Papa bin. Also ich muss auch sagen, seit meine Tochter zur Welt gekommen ist, habe ich einen größeren Erfolg, als ich ihn jemals in meinem Leben hatte.
Persönlicher Natur oder auch tatsächlich wirklich?
Auch beruflich, tatsächlich beruflich. Ich meine, gut, das kam jetzt auch ein bisschen zusammen mit dem Boot. Das haben wir übrigens eben gar nicht ganz zu Ende
genau,
erzählt. Nicht das mit dem, nicht mit dem, mit dem.
Schließen wir das mal ab, kam ja auch gerade, ist mir gerade eingefallen.
Das Buch nicht.
Wurde nicht genommen.
Wurde nicht genommen und dann kam eine dpa-Meldung tatsächlich. Also das war ein Geburtstagsgeschenk an mich sogar. Die Frau hat das Buch gelesen. Und fand das so toll, dass sie gesagt haben, da möchte ich eine dpa-Meldung draus machen. Hat herausgefunden, dass ich im Januar Geburtstag habe und hat an meinem Geburtstag war ich in mehreren hundert Zeitungen mit Berichten über mein Buch. Das heißt, plötzlich war meine Angst auch weg, dass das Buch auf dem Friedhof der niemals gelesenen Bücher landet.
Ja, ja.
Naja, und dann kam ja, und das hat natürlich bei mir einen wahnsinnigen, wirklich einen Paradigmenwechsel ausgelöst, einmal die meine Auseinandersetzung durch das Buch, aber auch, dass ich jetzt plötzlich viel auf politische Veranstaltungen eingeladen wurde, auf Podien saß und dann kam ja irgendwann dieser Rassismuspreis, den ich bekommen
genau,
habe.
Genau, von, ich glaube, es waren Studentinnen in Leipzig.
Studentinnenrat in Leipzig, besser. Ja, für das Referat für wie heißt es nochmal, für Gleichstellung und Lebensweise in Politik. Und ich habe das nicht erfunden, das, die heißen wirklich so. Nein, ich weiß nicht, was sie rauchen. das ist, das, die haben nochmal alle meine Thesen einfach bewiesen, weil die sind hingegangen, haben gesagt, das Buch, Cover, beziehungsweise die Werbung für das Buch, wie sie es genannt haben, sei rassistisch, sei hochrassistisch, weil da Neger draufsteht. Punkt. Das war.
Das war's.
Ja, das, die haben keinen Klappentext gelesen, die haben auch mich nicht gegoogelt. Die
da steht
gegoogelt,
Neger drauf das? Und das reicht uns. Genau. Und dann hast du den Preis, den Rassismuspreis gekriegt.
Ich habe, genau, dieser Preis hat auch einen unfassbar lustigen Namen. Der Preis ist heiß oder auch nicht. Also man merkt einfach, das sind spritzige, witzige Menschen.
Das war's! Der Preis ist heiß oder auch nicht. Ja. Das ist oder? Der
ja.
Titel?
Ja.
Oh Gott.
Ja, sexy und witzig, verstehst du? Das ist richtig. Das war, naja, und ich dachte tatsächlich, als das kam, nicht, die haben da so einen Zettel geschickt, da dachte ich, das, ja klar, das waren Kumpels. Das waren Kumpels von mir, die haben sich irgendwie zwei Flaschen Wein in den Kopf gehauen und haben sich gesagt, den Marius, den
foppen wir mal.
Ja, hätte ich mir vorstellen können, dass du da irgendwie, keine Ahnung, mit dem Knacki
ja,
oder
genau,
was
genau,
ich,
genau,
sitzt da
ja,
und sagt,
ja,
komm,
ja.
Schicken wir jetzt mal so einen Preis zu.
Wer kann sich cool als Frau verkleiden? Vielleicht hat der Nikolai Zeit, vielleicht macht's der.
Genau.
Ja, genau.
So, und Fakt war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das meint jemand ernst und da haben wir eine Pressemitteilung rausgetan. Und dann, was dann passiert ist, das war wirklich wie ein Märchen, wirklich. Weil die Presse hat es natürlich geliebt, so darüber zu schreiben, dass ich als Schwarzer einen Rassismuspreis bekomme.
Ja.
Ist natürlich klasse. Und das war dann so schön, weil ich es sofort gepostet habe, natürlich, klar. Und die ganzen Leute aus der Branche fanden es natürlich super.
Ja, okay, und das ging sogar bis zum ehrenwerten Herrn Martenstein, der da seine paar Zeilen drüber.
Ja, das war ich sehr, 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 sehr stolz. Nicht
ja, weil du magst den sehr.
Ja,
ne?
Ich mag Martenstein. Ich mag das sehr gern lesen und finde es sehr witzig und auch sehr klug, was der Mann schreibt. Und der hat auch über mich geschrieben. Aber das Irre war ja auch tatsächlich, dass es ganz viele Kabarettisten sofort geteilt haben, dass es die erste Zeitungsbericht, der damals rauskam. Und das war so irre, weil dann hat es Dieter Nuhr, der ja bei vielen jetzt sehr in Ungnade gefallen ist, der hat es gepostet bei sich auf der Fanseite und da haben es innerhalb von einer halben Stunde 600 Leute geteilt.
What the fuck?
Ja,
das ist
krass. Jeder, der diesen Schneeball-Effekt kennt, dann
klar,
600
super.
Geteilt
ich hatte ihn auch erst vor
geteilt,
kurzem.
Geteilt. Und plötzlich wusste ich, sag ich mal, ein bisschen hochgegriffen, halb Deutschland. Und das fand Spiegel Online so toll, dass sie mich zur Startseite gemacht haben. Das heißt, eine Stunde später war ich Startseite bei Spiegel Online. Und das ist jetzt wirklich kein Mist. Die Interviewfragen, das ist jetzt über ein Jahr her. Und die Interviewfragen sind bis heute nicht abgerissen. Also ich bin inzwischen, wie du eben schon mal sagtest, tatsächlich der Ansprechpartner zum Thema Alltagsrassismus und Political Correctness und so weiter.
Ja.
Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass es plötzlich für mich dann das Bühnenthema und dass es für mich das Thema war und wo ich plötzlich gemerkt habe, dass es mich sehr glücklich macht, dass ich politische Arbeit und Unterhaltung verbinden kann. So, die Leute lachen viel bei mir im Programm, aber sie bekommen halt auch noch ein bisschen was mit. So. Und das jetzt nicht so lehrerhaft, sondern so, das sind einfach Sachen, die ich dann noch erzähle, die wie ich dann eben in der Reaktion von vielen bekomme, die für viele neu sind oder auf jeden Fall interessant sind. So. Und das war so ein bisschen für mich der Weg dann mehr weg von der Comedy mehr hin oder sagen wir mal, bei den Amis würde man sagen, hin zur Political Comedy.
Ja, ja.
Weil, was ist bei mir...
Du wolltest kurz Kabarett sagen, ganz kurz. Du für einen kurzen Moment wolltest du Kabarett sagen.
Nee, ich habe jetzt extra Political Comedy gesagt, weil es für mich der Hauptunterschied zwischen Kabarett und Comedy ist, dass im klassischen deutschen Kabarett werden Strukturen besprochen. Mhm. So. Und in der Comedy, auch in der Political Comedy, bei den Amis, für mich der große Unterschied ist, der Stand-Upper fragt sich, was macht die Gesundheitsreform mit mir?
Das ist wahr, ja.
Während der deutsche Kabarettist sagt, was macht der mit dem Volk, was macht die...
Was macht die Gesundheitsreform?
Was macht die Gesundheitsreform und wie funktioniert die und so. Und von daher, ich schreibe auch, bei mir auf dem Plakat steht Kabarett, weil es, glaube ich, für die Leute einfach klarer ist, dass sie merken, okay, das ist, kann auch schon mal inhaltlich werden. Und Political Comedy zum Beispiel drauf zu schreiben, da würde kein Mensch wissen, was ich meine. So.
Das ist wahr.
Und von daher, also ich möchte eigentlich auch ganz gerne, beim nächsten Programm möchte ich am liebsten gar nichts mehr drauf schreiben. Also natürlich meinen Namen wäre schon gut und ein
Programmtitel. Aber das ist natürlich auch so die Gratwanderung, die wir Comedians, Komiker gehen müssen, weil wir diese dämliche Unterscheidung zwischen Comedy und Kabarett haben. Wie benennen wir es denn? Und ich finde es immer ein bisschen albern. Zum Beispiel, ich hatte jetzt irgendwie vor einer Woche oder anderthalb Wochen hatte ich ein Facebook-Video hochgeladen über das Thema Ich bin ja kein Nazi, aber was gut rumgegangen ist. Und jetzt kamen schon die ersten Leute und sagen so, oh, jetzt macht der Maxi Kabarett. Und ich so, bin an diese Nummer genauso rangegangen wie an all meine null, das ist für mich Stand-up, das ist kein, ich weiß nicht, was ich getan habe, um auf einmal eine andere Bezeichnung zu kriegen, außer, dass ich jetzt nicht über Batman gesprochen habe, sondern halt über ein sozialkritisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema, was beim Comedian auch absolut Daseinsberechtigung hat. Ja, und das stört mich immer. Sobald Stand-up einfach ein bisschen die Gesellschaft kritisiert oder dem Volk aufs Maul schaut oder auch ein bisschen, sobald da zu viel Haltung, ich darf Haltung haben, wenn es gegenüber, was halte ich von elektrischen Zahnbürsten, ich darf aber keine Haltung vertreten als Stand-up-Comedian, wenn was ich von so einem Satz wie ich bin kein Nazi, ja aber halte, dann ist es sofort Kabarett. Das heißt, sobald Stand-up für gewisse Leute interessant wird, ist es sofort Kabarett. Und das finde ich einfach dämlich.
Das ist aber, gerade wir in Deutschland wollen immer allen Dingen einen Namen geben. So, das ist auch, wenn ein Schauspieler im komischen Fach einen Erfolg hatte, dann wird er da auch so ein bisschen hingedeutet und darauf konzentriert. Dann soll er plötzlich nur noch komische Sachen. Christoph Maria Herbst, ein fantastischer Schauspieler, wie ich finde, der inzwischen es wieder geschafft hat, auch ernste Rollen zu machen, aber der ganz lange, hat er ganz viel gemacht, hat ganz viele ernste Sachen gemacht, und dann kam eben
Ladykracher.
Dann kam Ladykracher, da hat er bei Anke im Ensemble gespielt und bekam plötzlich Stromberg und so weiter, und dann wurde er als komischer Schauspieler gehypt, und was er ja auch fantastisch macht.
Ja.
So. Aber warum soll der nicht auch ernste Sachen spielen. Warum
Klar.
nicht? So. Und das ist, alles braucht immer ein Label. Alles muss bezeichnet werden. So. Und als Barbara Schöneberger plötzlich eine Platte aufgenommen hat, haben die Leute gesagt, was? Nein, das ist eine Moderatorin, geh weg, ich will keine Platte von dir. Die hat, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um das Ding wirklich an den Start zu bekommen. So, obwohl sie ja eigentlich eine bekannte Frau ist und eine schöne Show da gemacht hat mit einer sehr, sehr großen Band. Und das ist, glaube ich, einfach das Ding. Wir müssen in Deutschland müssen wir immer alles so ein bisschen eintüten. Das muss in eine ganz bestimmte Schublade passen. Und wenn der Maxi, der Nerd, der über, keine Ahnung, Videospiele und Batman und hast du nicht gesehen, spricht, plötzlich ein anderes Thema hat, wo man denkt, ja, wieso soll er auch kein anderes, warum soll er nicht auch ein anderes Thema haben? Der lebt ja in dieser Welt, der lebt ja nicht in seiner Playstation. Also so. Dann wird das für viele schwierig. So. Und das ist, tatsächlich muss man ja auch sagen, richtig erfolgreich, die ganz Erfolgreichen sind immer sehr, sehr klar.
Genau.
Immer super
total,
klar.
Ja.
Die haben ein ganz klares Thema, die haben ganz klare Struktur. Die Leute wissen absolut genau, was sie kaufen, wenn sie es einkaufen. Und Das ist traurig, finde ich auch. Finde ich auch ein bisschen traurig, weil es so ein bisschen natürlich auch Vielfalt nimmt. Aber dem ist so, und da muss man sich gleich entweder drüber hinwegsetzen oder nicht. Also Helge Schneider, ein wunderbares Beispiel, der hat sich da immer drüber hinweggesetzt. Mhm. Hat gesagt, leck mich. Also, was machst denn du? Ja, ich bin Helge Schneider.
Ja, ja, genau, so. Genau. Gut, aber ich meine, Helge Schneider ist größer als jegliche Form. Also bei ihm, bei dem, sich mit so jemandem zu vergleichen, das ist, der so unique ist, so einzigartig. Also.
Halt, aber genau da sind wir.
Ja, klar.
Wenn ich das wirklich das mache, was ich möchte, so.
Dann bist du einzigartig,
dann klar. Bin ich einzigartig. Wenn ich meinen kreativen Output daran messe, was das Volk gerade angeblich will, dann verliere ich mich komplett.
Mhm.
So, weil wenn ich jetzt plötzlich anfange, über Bonsai-Bäume nur noch Nummern zu machen, weil irgendjemand gesagt hat, das ist der kommende heiße Shit.
Das ist gerade der Hit, Marius.
Das ist der Hit, du musst über Bonsai-Bäume sprechen. Mhm. Und ich vielleicht gerade meine Ahnung habe, was das überhaupt ist, dass das sehr, sehr kleine Bäume sind. Aber ansonsten.
Und grün.
Und grün, oft, ja. Wenn sie nicht
oft
eingegangen sind.
Yeah.
Dann habe ich mich verloren.
Ne? Yeah.
Das war eine Zeit lang, haben plötzlich alle über das Bälleparadies bei IKEA gesprochen und über IKEA-Möbel und über den Namen von IKEA-Möbeln. Und das kam plötzlich immer.
iPhone,
so. Es waren immer so, oder überhaupt erstmal Handy und dann irgendwann.
Genau.
iPhone
und auch, ich verstehe es ja nicht und man wischt ja nur noch und hahaha. So,
so,
ne?
Und das ist dann halt alles so ein Mumpf. So. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch. Die Amis, es gibt ein sehr schönes Buch ja von Judy Carter, Stand Up the Book.
Ja.
So,
ja.
Und da spricht sie ja vom Stick. Nicht? Und der Stick ist das ist dein Humorzentrum. Das ist das, was in dir am meisten Reibung erzeugt.
Mhm.
Und sie geht zum Beispiel davon aus, dass man bis zu 10 Jahre braucht, um diesen Punkt in sich überhaupt zu finden.
Mhm.
So, und das ist. Auch wenn man nicht Komiker oder nicht Künstler ist, ist es letztendlich das Gleiche. Man muss sich ja auch finden. Man muss schauen, wo ist mein Punkt? So, ne? Wo
ja,
ist jetzt,
klar.
Was ist für mich wichtig in meinem Leben? Und was berührt mich? Was macht mich glücklich? Was ärgert mich? Und so weiter. Und wir gehen ja nur hin, nehmen genau diese Themen, was ärgert mich, was macht mich glücklich,
klar.
Und erzählen davon auf der Bühne. Und da, wo die meiste Reibung entsteht, entsteht auch die größte Komik.
Und jetzt schlittern wir so ganz langsam ins nächste Thema rein. Wir sind jetzt bei der Comedy-Theorie. Ja, also Judy Carter, The Book, ist ja wirklich eine bekannte Autorin. Die eigentlich die Frau, die da die erfolgreichsten Bücher, der Mensch, der die großen Bücher dazu schreibt, die irgendwie jeder, der Comedy machen will, schon mal jetzt mal über den Kamm geschert, so. Ich habe das alles ab einer gewissen Zeit einfach wieder in die Tonne gekloppt. Ich habe ab einer gewissen Zeit einfach, das hilft mir überhaupt nicht. Du bist nicht nur selber auf der Bühne, du bist Coach, hast dich mit der Theorie unfassbar intensiv auch auseinandergesetzt, so. Und wenn jetzt einer zu dir kommt, ja, na Mama, du hast ein Coaching und ich glaube, das ist so, also so wie es bei mir war, ich war auch mal bei so einem Coaching, nicht bei dir leider, du bist dann im Stuhlkreis und dann sitzen da 5, 6 Leute und dann wird besprochen und kannst du schon von diesem ersten Moment an sagen, wird das was oder wird das nichts?
Also grundsätzlich kann ich das nicht, also beziehungsweise das darf ich mir weiter gar nicht anmaßen.
Mhm.
Also weil ganz oft, also du hast jetzt auch zwei Dinge ein bisschen vermischt, weil also Coaching und Workshop ist natürlich noch ein bisschen was anderes. Also
der
Workshop ist in der Gruppe und ist eben ein keine abgeschlossene.
Coaching ist
ne?
eins und
Coaching,
eins.
Es ist eins.
One on one, ja.
Es ist one on one so und wo es eben drum geht, um jemand so anzutriggern und anzustupsen und
yeah.
Nicht um in Dinge in Gang zu setzen. So. Und bei Workshop ist es natürlich so, dass ich oder auch wenn ich an Regiearbeit gemacht habe oder so, also bei Bastian Pastewka zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, den habe ich eine Zeit lang beobachtet und wusste, okay, der Mann ist einfach, unfassbar komisch. Der ist einfach, der hat funny bones, nicht? Sagt man ja nicht.
Yeah.
Die lustigen Knochen, der hat das einfach, das kommt aus ihm heraus. Das ist nichts, was erlernt ist, sondern das ist einfach in ihm drin.
Mhm.
So. Und andere Leute müssen das wirklich hart lernen. So. Aber jemandem zu sagen, du kannst das nicht, das ist anmaßend, finde ich, weil jeder kann das irgendwie. Jeder kann ja irgendwie singen und jeder kann irgendwie, und ob das jetzt anderen so gut gefällt, dass das reicht, ist was anderes. Aber das muss das Publikum ja entscheiden. Also wenn ich das tue, dann wird's, finde ich, ein bisschen gefährlich. Aber es gibt, ich gehe ja eher, wenn man es konstruktiv angehen will, es gibt halt Leute, wo ich sage, bitte, bitte mach das. Also ich habe das bei Pastewka zum Beispiel, war es wirklich so, wir haben Bastian mit mehreren Leuten überredet, dass er das professionell macht. So.
Ja.
Und gut, dass er es getan hat.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mich musste niemand überreden. Das ist so vom Regen in die Traufe, so ein bisschen. Aber du hast mit einigen großen Leuten den Weg gekreuzt, ne?
Ja, ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich
ewig dabei bin.
Ja. Die Szene war damals definitiv sehr viel kleiner. Mhm. Und es war ja so, also von wegen Knacki so, nicht? Die Nigelungen damals, nicht? Ralf Günther, Knacki Deuser, Roberto Capitoni, Wolfgang Lüchterath und ach, wie sie alle hießen. Also es war eine recht illustre Truppe, die immer in verschiedenen Besetzungen da waren. Und das waren so die Anfänge der Comedy, dass irgendwas Comedy hieß in Deutschland. So. Und Kabarettisten hatten plötzlich auch lustige Kostüme an und sangen plötzlich nicht nur Chansons, sondern auch poppige Sachen auf der Bühne und so weiter. Und das war, von der Szene her war das, glaube ich, ein bisschen freundlicher zueinander, als es heute ist. Ich habe das Gefühl, dass es heute, wie bei Musikern schon sehr lange, größeres Konkurrenzverhalten gibt. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es das bei uns gegeben hätte. Also, weil die Szene ja so auch so klein war. Das heißt, der Markt war ja gar nicht übersättigt, sondern der Markt war im Aufbau. Das musste man einfach mal gucken. Man wusste ja gar nicht.
Genau.
So, ne? Man musste ja mal
Glaubst
schauen,
du, der Markt ist heute übersättigt?
Ich glaube, dass der Markt insofern ein bisschen übersättigt ist, als dass so viel produziert wird und damit natürlich sehr viel zugemacht wird. Also wenn ich eben so die Großen auch sehe, die zum Teil auch Eintrittspreise haben, die wirklich exorbitant sind, nehmen wir das Comedy Festival. Wenn im Comedy Festival an einem Abend eine Veranstaltung in der Lanxess Arena ist mit 10.000 Leuten, dann sind 10.000 Leute gebunden. So. Das heißt, es gibt ja
mehr, also wahrscheinlich 14.000 waren es letztes Jahr.
Oder 14 oder was. Ist ja auch wurscht, wie viel es dann, ob es 10 oder 14, auf jeden Fall ist es eine wahnsinnig große Zahl. Und die Zahl der Leute, die Comedy gucken, wird ja nicht immer mehr. So, und deswegen, ist der Markt natürlich dann irgendwann schneller übersättigt, wenn die Sachen immer größer werden.
Mhm. So. Und vor allem punktuell größer werden. Ich meine, es ist nicht so, dass irgendwie alle in Stadien spielen, zu jeder gegebenen Zeit sind das 3, 4, 5, 6. Okay, wenn du jetzt noch so die Martin Rütters dieser Welt mit reinnimmst, dann kommst du mal auf 10. Dann sind das 10 Namen in der Branche, die wirklich regelmäßig die fünfstelligen knacken. So. Klar, es gibt ja am Ende des Jahres immer so eine Statistik von Event-Team, wer waren die erfolgreichsten Live-Acts. Da sind immer Comedians dabei, immer. Aber ich weiß nicht, ob, wenn einer sich ein Ticket zu Mario Barth kauft, glaube ich nicht, dass der danach keinen Bock mehr auf Comedy hat, sondern der hat dann einfach genug von Mario Barth. Ich glaube nicht, dass sich das so unweigerlich auf einen anderen Comedian auswirkt. Nur weil ich mir jetzt schon Mario Barth diesen Monat angeguckt habe, werde ich mir jetzt nicht mehr Bodo Wart gegeben, weil die beide zufällig im gleichen Monat kommen.
Naja, gut, wenn ich jetzt aber ein gewisses Budget habe für Comedy oder für Kunst oder sonst was, dann ist das natürlich nach einem Besuch bei Mario Barth eher erschöpft als nach einem Besuch bei Bodo Wartke. Mhm. So. Und es ist natürlich auch so, dass das ist genauso wie in der Musikbranche, wenn ich irgendwie mir ein Act angucke in der Lanxess Arena, bei dem Menschen durch die Gegend fliegen und ein Orchester auf der Bühne steht, dann bin ich auch ganz schön geflasht natürlich, weil es ein Riesen-Event ist. Und wenn ein Mario Barth irgendwie in einem Stadion spielt, dann ist er ein Riesenfeuerwerk und gib ihm. Und das ist ein Event. Der Act ist ja fast im Hintergrund. Also die möglichen Texte. Also als der im Stadion in Berlin gespielt hat, behaupte ich, dass die meisten Leute die Texte mitsprechen konnten.
Das mag sein, ja.
Nee, das heißt, die Leute sind nicht hingegangen, um neue Texte zu bekommen, sondern die Leute sind hingegangen, um diesem Event beizuwohnen mit 70.000 anderen.
Ja, Menschen. Das ist wie bei dem echten Konzert halt. Du willst halt die Lieder zum Mitsingen auch dabei haben.
Einmal, ne? Die Lieder zum Mitsingen und du willst vielleicht eben auch dabei sein, weil du plötzlich auf einem Konzert bist, wo 200.000 Leute stehen. So, was es so noch nicht gegeben hat. So, irgendwie so, ne, sowas. Und das ist eben auch so ein Ding. Ich glaube, das ist auch viele Sachen sind viel Event. War eine Zeit lang zumindest. Ich glaube, die Leute wollen momentan tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Akustik-Set, nenne ich das immer gerne so, ne? Unplugged. Einfach Menschen, die auf die Bühne gehen und erzählen und kleinere Dinge machen. Das sind immer so Wellen, glaube ich. Das ist in der Musik genauso. Wenn die elektronische Musik irgendwann zu viel wird, irgendwann wollen die Leute wieder eine Gitarre hören.
Ja, klar, das ist noch. Also, es kommt ja, es geht alles. Und es kommt alles wieder. Also es sind ja immer Wellenbewegungen. Es gibt nie eine, man kann nie sagen, okay, das ist jetzt absolut tot. Dann ist es vielleicht für 10, 15, 20 Jahre tot, aber es kommt, irgendwann kommt die Drehung wieder, weil glaubst dann du, wieder neue...
Pantomime kommt wieder?
Pantomime... weiß ich nicht. Weiß nicht, ob der Zirkus wiederkommt, ja. Oder so.
Oder
weiß
Slapstick.
Ich nicht.
Ach, ich glaube auch, dass es alte Formen gibt, die hat, die vielleicht umgeformt nochmal kommen.
Nee, aber also ich meine, wenn wir jetzt Pantomime und dann reden wir weiter auch von, dann gehen wir nochmal weiter in die Clownerie und also Kurt Krömer nutzt da schon Stilmittel aus der Clownerie, die da Anwendung finden. Also das... Es sind Mischformen immer wieder, die dann irgendwie, es muss schon eine Evolution geben, weißt du, du kannst nicht irgendwie mit einem Act von vor 80 Jahren, gut, aber was macht Mario Barth, ne? Also jetzt auf die Bühne gehen oder so, du musst schon eine coole Art haben, was Mario ja definitiv hat, um es wirklich an die Leute dann auch zu bringen, so. Also du kannst so verschwurbelt und genial in deinen Gedanken sein, wie du willst, wenn du nicht die wenn du keine gute Delivery, wie wir so schön sagen, hast, dann bringt's nichts, glaube ich. Ich meine, das kennen wir doch alles aus der Schule. Der Lehrer, der Geschichte in- und auswendig kennt, aber total trocken runterbrettert, da willst du dir die Pulse dann aufschneiden und dich ins Waschbecken legen, ja, aber dann gibt's so diesen einen Typen, dieser junge Referendar, der noch Hoffnung hat in seinem Leben und von der Beamtenmühle noch nicht zermürbt wurde, ja, und der Geschichte auf einmal total lebt, aber der kennt sich halt nicht so gut aus. Dann leben im alten Griechenland halt Einhörner und so und dann hat das halt alles, ne, aber...
Und viele Dönerbuden haben damals zugemacht und so. Ja, der erzählt dann andere Geschichten, ja.
Aber du bist halt dann dabei, du glaubst, weil das dir geil verkauft, so. Deswegen, du bist mit wahnsinnig vielen erfolgreichen Leuten auch zusammengekommen, du bist selber im Aufwind und jetzt so eine... Diese ganzen Leute, die du siehst, mit wahnsinnig kreativen, vergiss das Wort Erfolg, mit wahnsinnig talentierten, kreativen Leuten unterwegs. So ist es viel besser ausgedrückt. Was glaubst du, haben die alle irgendwie gemeinsam? Eine Sache, die sich für dich rauskristallisiert hat?
Die möglichst viele Zuschauer jetzt haben, meinst du? Oder jetzt überhaupt insgesamt Leute, die jetzt im Kabarett-Comedy-Bereich sind?
Ich glaube, es schließt sich nicht aus, sondern die wirklich den Tenor in der Branche angeben. Und ich rede nicht nur von Zuschauerzahlen. Es gibt ja auch Leute, die Zuschauerzahlen... Also man muss ja immer sagen, was sind Zuschauerzahlen? Ne? Für einige sind 3.000 Leute wenig, ja. Gibt's ja. Aber für den gemeinen Kabarettisten, Comedian, 150 Leute im Saal, top, super, spitze, mega. Ja? Und das Krasse, was man ja auch nicht vergessen darf, zwischen 150 und 3.000 Zuschauern liegt oft nur ein Fernsehauftritt. Deswegen, Zuschauerzahl ist immer irgendwie relativ. Ja? Und deswegen, geh weg von der Zuschauerzahl, sondern wirklich den Tenor angeben, so ein Hader, Sumunju. Also Leute, wo sich Kollegen zusammensetzen und immer wieder denken so, ja, der ist schon gut. Hast du gehört, was der und der macht?
Ja, also tatsächlich jetzt wenn ich auf Leute gehe, wirklich wie die beiden Beispiele, die du genannt hast, die ich nun beide auch persönlich gut kenne.
Ja.
Und bei beiden, kann ich sagen, sind absolute Überzeugungstäter.
Total, ne, ja.
Und das sind Leute, die auch klar sind. Also die wissen, was sie wollen. Die haben wirklich eine Haltung. Die haben eine sehr klare Meinung zu Dingen und
äußern die auch?
Und äußern auch. Die auch und auf verschiedene Art, sag ich mal, natürlich, Serdar ist jemand, der natürlich gerne sehr stark provoziert und da auch wirklich zu heftigen Mitteln greift.
Ich glaube aber nicht, dass er das absichtlich macht. Also ich habe ihn, du kennst ihn tausendmal besser, ich weiß auch gar nicht, aber ich glaube, er sagt einfach nur das, was er denkt, so eloquent, wie er halt ist, wie er halt wirklich ist. Und mit dieser Offenheit und auch mit dieser Sprachstärke, mit dieser Kraft, die er hat in seiner Sprache, können halt viele einfach oft nicht umgehen und danken dann, oh, der Türke redet scheiße, ja, und reagieren halt dann irrational, glaube ich. Viele fühlen sich halt auch bedroht von ihm, weil er halt echt wirklich eine 16-9 Personality ist. Also der ist halt wirklich ein Powerhouse, das muss man schon sagen.
Ja, ich tatsächlich Serdar ist nun tatsächlich ein Freund von mir und,
ja.
Und bei Serdar war es so, dass ich lange Zeit nur Ausschnitte kannte. Und
ah, ja.
Ich kann heute sagen, wer Serdar nur in Ausschnitten kennt, kennt Serdars Kunst nicht.
Okay.
Weil Serdar funktioniert für mich tatsächlich, wenn ich ihn über eine längere Strecke sehe, weil es gibt ja nicht nur das aggressive, zum Teil vulgäre
das heißt?
Element in seinen Abenden, die übrigens grundsätzlich nie aufgeschrieben sind. Da ist jeder Abend auf der Tour anders. Und, sondern es gibt eben auch die philosophischen Exkurse, da gibt es auch politische Einschätzungen. Und deswegen ist sein Publikum auch so unfassbar durchmischt.
Mhm.
So, er hat jetzt auf der letzten Tour bis zu 6.000 Leute bespielt.
Wahnsinn.
Was man wirklich
super.
Auch erstmal kriegen muss.
Top.
Und da sitzen halt, sag ich mal, sehr rüde Leute, die ihnen halt schlimme Worte sagen.
Von der Hate Night und auf YouTube, ich leg doch meinen Schwanz auch nicht in deine Frau, ba.
Genau,
und von
so.
Solchen
zack,
Sachen,
zack,
klar.
So, die wollen das hören und dann sitzen auf der anderen Seite die Bildungsbürger, die wollen seine philosophischen Exkurse und freuen sich aber auch, dass sie in dem Zusammenhang dann auch über die vulgären oder ordinären Sachen dann auch noch mit lachen dürfen. Und das ist natürlich auch wahnsinnig spannend.
Und ich glaube, wenn wir jetzt schon seinen Namen so klar nennen, ich glaube, dass er sich darüber konkret nie Gedanken gemacht hat. Oh, ich werde jetzt vulgär, damit ich die Zielgruppe habe. Und oh, ich werde aber auch philosophisch Exkurs machen, damit ich die Zielgruppe habe. Ich glaube, so denkt der nicht. Ich glaube,
nein, das glaube ich aber, nee, das ist aber, das macht, das wird man, glaube ich, bei niemandem finden, der so stark ist in seinen Inhalten. Also der,
ja,
jemand,
klar.
Der so klar ist.
Total, ja.
Das ist natürlich selten, sag ich mal, dass da dann eine reine Berechnung dahinter steckt.
Ja,
so,
ja,
hm?
Ja.
Und bei einem Josef Hader zum Beispiel ist ja nochmal ein anderer Punkt. Das ist ja ein wahnsinnig emotionaler Mensch, der
Ich habe zwei Soloabende von ihm gesehen. Das war eine der, ohne Witz, Josef Hader und Louis C.K., das waren die beiden besten, die ich bis jetzt live gesehen habe. Und Hader hat mich echt umgehauen. Hader war richtig genial, Alter. Unfassbar gut.
Ja, und er ist so unfassbar bescheiden dabei. Und
ja, total.
Ja, also
und dann, und klar, ich bin dann halt auch der Träumer und auch der Größenwahnsinnige und auch der ehrgeizige Maxi mit dem komischen R und der lauten Stimme. Wenn ich nur ein Bruchteil von den Fähigkeiten mir erarbeiten kann, die beiden haben, dann bin ich ganz zufrieden so. Dann bin ich ganz happy, weil ich kann hochgehen und lustig sein und gute Geschichten erzählen und weiß, wie ich die strukturieren muss und so. Ich bin im Stand-up sehr bewandert so, aber bei Josef, ich nenne ihn Josef, also bei Josef Hader, da bist du manchmal auch den Tränen nahe so, ne? Und ja, der ruft in dir die komplette emotionale Bandbreite ab. Und ist wahnsinnig komisch dabei so. Und den Abend fand ich wahnsinnig inspirierend. Und deswegen, also da kann ich halt auch einfach völlig eitelfrei und super gut zugeben, der ist einfach in einer so komplett anderen Liga als ich.
Aber man muss allerdings auch sagen, auch gerade für Leute, die nicht in der Branche arbeiten, Josef Hader ist jemand, der wirklich von der gesamten Comedy und Kabarett
verehrt wird.
Wirklich verehrt wird.
Ja, absolut.
So,
ja.
Dass jeder, wenn er den Namen hört, verneigt sich erstmal tief und sagt, wow, okay, das ist so. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei der jetzt ganz jungen Riege ist. Da werden mit Sicherheit auch einige sagen, Josef Wehr.
Ja, da sind es dann halt mehr die Amis. Ich meine, ich gehöre ja noch, ich bin so auf diesem Zwischenschritt gerade. Entschuldigung, da sind es dann die Amis, kennst du schon Natasha Leggero, die das neue Special, Chris D'Elia und so diese ganzen neuen Amerikaner, die jetzt alle so durchkommen, Hannibal Buress und so. Aber ich für meinen Teil gucke, ich sehe, was die Amis wahnsinnig gut können und was sehr geil ist. Aber ich finde auch, in der deutschsprachigen Szene gibt es echte Schätze. Mhm. Und die muss man dann nicht immer in Vergleich setzen mit, ja, aber das ist nicht wirklich Stand-up oder so. Nein, nein, aber vielleicht ist da etwas, was dich weiterbringt. Weil irgendeine Facette, die du für dich nutzen kannst, wo du denkst, so, ach, was für ein netter Kunstgriff oder hier oder da. Denn ich rede jetzt nicht von Nummern klauen offensichtlich, das ist ja Bullshit, das ist ja Quatsch, sondern einfach Herangehensweisen, absolut, Ideen. Ja. So. Und deswegen mache ich da für mich als Künstler null Unterschied zwischen Kabarett, Comedy. Ich habe coole Kunstgriffe von Chansonsängern gelernt, die einen guten Aufgang auf der Bühne haben. Die nehmen dann immer den Mikrofonständer, der nimmt hier das Mikrofon raus und greift so um den Ständer und stellt den so weg.
Und dann du weißt schon, dass die Leute uns nur hören, ne?
Ja, ja, aber ich erkläre es dir gerade. Dann habe ich ihn gefragt, warum er das so macht. Hat er gesagt, weil wenn du das normal nimmst, dann drehst du dich mit dem kompletten Oberkörper weg. Wenn du so machst, öffnest du den Oberkörper und signalisierst Offenheit. Und ich so, what the fuck? Wie gut ist das? Das hätte ich nie gelernt, hätte ich mir nicht diesen fuck Chansonsänger angeguckt. Ja? Und dann denke ich mir, warum zum Geier immer überlegen, oh, macht der jetzt Comedy, macht der jetzt Stand-up, ist das jetzt Kabel? Scheißegal, nimm alles mit und lern, so gut es geht. Mhm. Weil mein Ziel ist es, so gut zu werden, wie ich werden kann. Ich will einfach konstant entwickeln, konstant weiter, besser werden. Und was ist besser? Naja, indem man halt seine Grenzen austestet, so, indem man halt in Sachen reingeht, wo man sich nicht so wohl fühlt und guckt. Dieses ganze Marketinggelaber von wie viele Zuschauer und bla 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 und hier und da und was denkt der Produzent über mich und was denkt der Fernsehschaffende über mich und bin ich da für die Zielgruppe breit genug, bin ich mainstreamig genug, gib mir mittlerweile Alter, ich will Stand-up machen. Das ist es, was ich will. Das ist es, was mich glücklich macht. Ich will hier auf der Couch sitzen, 5 Stunden Metal Gear Solid 5 zocken, was gestern rausgekommen ist auf der Xbox. Dann will ich mir Stand-Up-Nummern überlegen, aufschreiben, testen. Dann will ich auftreten und dann will ich mich abends zu meiner Freundin ins Bett legen und gut ist. Ja? Das will ich. So will ich, dass mein Leben aussieht. Ja? Und alles andere, was zu dieser Vision nicht beiträgt, interessiert mich nicht. Und seitdem geht es mir sehr gut.
Ja, das glaube ich grundsätzlich, dass es, dann bist du ja genau an dem Punkt, was wir eben gesagt haben, ne? Dass dann, wenn dir das genügt, wenn du sagst, wieso, ich mache doch gerade das, was ich will, und dass es noch besser werden kann, dass es
völlig, auch ist ja nicht ausgeschlossen.
Oder sonst was werden kann, das ist ja überhaupt gar nicht, ist im Zusammenhang, aber ist in diesem Moment nicht der Punkt. Mhm. Weil wenn ich nur da stehe und sage, ja gut, ich gehe zwar auf die Bühne und mache da, wozu ich Spaß habe, aber ich habe ja viel weniger Besucher als der. Da bin ich natürlich schon wieder an einem doofen Punkt. Und deswegen finde ich einen guten Punkt. Und bei mir ist es tatsächlich momentan auch so. Ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich, ich habe eine Familie, ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite, ich habe eine tolle Tochter, mein Beruf macht mir mehr Spaß denn je und Leute kommen zu meinen Abenden und es werden auch mehr und das macht alles so einen Spaß, das ist so, so wunderschön, dass ich einfach sage, ich muss nicht nur, sondern ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, ich bin wahnsinnig dankbar.
Wenn man dich live sehen will, wie erfährt man, wo du wann bist?
Am besten geht man ins Internet. Kennst du Internet? Internet ist klar. So, und geht auf mariusjung.de. Marius Jung durchgeschrieben. Und da sind meine Termine.
Termine mit den Tickets kann man sich Marius Jung mal live angucken.
Absolut.
Vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr Spaß gemacht. Das war der längste Podcast. Fast anderthalb Stunden.
Echt, hör auf.
Ja, nee, ich höre nicht auf.
dann ich jetzt. Dankeschön, lieber Maxi, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Ich danke. Ciao.